Der ist so fast ein bisschen Tom Hanks-Level bei mir, ja. Wenn der irgendwo auftaucht, habe ich schon keinen Bock,
Echt, aber Tom Hanks ist doch super.
Ich hasse Tom
Nee,
Hanks. Tom Hanks
Philipp, hasst doch Tom Hanks, das haben wir
Ich
auch noch
mag
nicht.
Tom Hanks in Forrest Gump. Das ist erlaubt. Aber alles
Ja,
andere, wo Tom Hanks auftaucht, ist ein Desaster.
gibt's ganz selten, dass Leute wirklich sagen, Tom Hanks kann ich nicht schauen. Normalerweise ist Tom Hanks so konsenstauglich,
Weißt du, das ist
dass der bei jedem
absolut.
funktioniert.
Das ist auch so
Tom
ein totaler Nice Guy, und wenn ich mit dem Interviews oder sowas gelesen habe oder sowas, dann mochte ich den brutal. Aber ich kann
Ja,
den auf den On-Screen kann ich den nicht sehen.
geil. Hallo zur Geekzone. Heute mit dabei der Christian.
Hallo miteinander.
Und der Philipp.
Servus, grüezi und hallo.
Und der Tax.
Servus Leute. Hi, hi.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Knackig ging das ja heute durch. Richtig knackig. Und richtig knackig sind wir auch wieder zurück. Und ich bin total stolz auf uns. Ich bin richtig stolz auf uns, weil wir es nämlich geschafft haben, wirklich unser Regelmaß einzuhalten. Zumindest jetzt mal, das erste Mal so richtig, dass wir gesagt haben letztes Mal, wir nehmen jetzt immer am Freitag, am letzten Freitag im Monat auf. Das ist jetzt unsere Live-Show hier. Und am Montag drauf gibt es dann die Folge. Wenn ihr uns also jetzt dann hört in eurem Podcatcher, dann wird es schon die neue Woche sein und wir versüßen euch den Wochenanfang. Das ist cool, oder?
Genau,
in
Sogar
dem
den
Wochenanfang
Monatsanfang.
startet ihr mit uns.
Sogar jedes Mal, oh ja, den Monats- und den Wochenanfang, es ist großartig. Es ist wirklich, also ich bin stolz auf uns, ich bin gespannt, wie oft wir das wirklich hinbekommen. Aber diesmal hat es funktioniert. Geil. Ja, kleiner Applaus für uns kurz. Ja, dann, nach dem ganzen Retro-Geschwurbel der letzten Folgen, haben wir dieses Mal, glaube ich, wieder eine ziemlich klassische Folge am Start. Und ich will mal ein bisschen voraus, damit ihr auch Bock habt und dranbleibt. Und das ganze Ding von Anfang bis Ende, da will ich ein paar Sachen kurz sagen, was da auf euch zukommen könnte. Es gibt ja einen bei uns, der war bisher noch gar nicht in den Genuss einer Next-Gen-Konsole gekommen. Also so halb nur. Und einer von uns hat jetzt, also als letzter auch noch eine Next-Gen-Konsole sich geholt. Und da werden wir heute auch was zu hören, aber erst relativ spät. Also da müssen wir noch ein bisschen warten.
Bleibt
Und
spannend.
ansonsten, ja, oh ja, es gab einen tollen Teaser-Trailer, ne, den werden wir besprechen. Der hat uns alle sowas von gehuckt. Bisschen Kleinkram haben wir am Start und relativ, wieder ein bisschen mehr Filmzeuge auch. Gell? Christian, du hast ein bisschen was, ich habe ein bisschen was, nachdem wir letztes Mal ja sehr gaming-lastig waren. Gibt es mal auch wieder
Darf
Filme
ich
und
eine kurze
Serien.
Frage stellen, weil mir
Ja,
gerade
klar.
einfällt, weil wir hatten ja, also diese Rubrik mit den Trailern haben wir ja schon mal gemacht. Ja, was ich noch gut finde, ist, dass wir mal irgendwann, wenn wir die Sachen zu diesen Trailern gesehen oder gespielt haben, dass wir das dann nochmal rekapitulieren. Also jetzt hat mit dem heutigen wenig zu tun, weil da glaube ich einfach schon dran. Ich sage, es wird total toll, sage ich mal gleich.
Ja.
Aber wir hatten ja auch schon mal den Trailer zu
Ja, aber den
Mülbio.
hat ja dann keiner gesehen, oder?
Nee.
Morbius, Mörbius, ich weiß noch nicht mal,
Kommt.
wie der
Ich
hieß.
weiß auch, ich, also was man dazu hört, weiß ich nicht, ob ich mir den angucken soll. Also wäre
Faszinierend, ne?
um zu schauen, was sie da verbrochen haben, aber
Ich
dann
habe
auch
auch sehr schlimme Zweifel, ob ich für den angucke, bevor er gratis irgendwo auftaucht.
richtig, richtig, ja.
Morbius übrigens. Ja, stimmt, da haben wir
Morbius.
damals auch den Trailer geschaut. Wo wir auf jeden Fall drüber sprechen werden, ist, also ich denke, die Lord of the Rings-Serie werden wir
Ja,
schon mal
genau.
reinschauen. Und was hat man? Hat man sonst noch andere Trailer? Man vergisst ja so schnell, worüber man labert,
Ich
ne?
glaube, Herr der Ringe, Morbius und heute.
Und heute, was heute so kommt.
Aber haben wir sonst was anderes? Ich weiß gar nicht.
Ich weiß gar
Wir
nicht,
müssen
aber
den
wisst ihr
Weg
was? Was
machen,
wisst ihr?
ein Buch führen oder ihr müsst uns daran erinnern.
Wir haben ja Shownotes. Wir haben ja Shownotes. Wir haben ja Shownotes. Da steht auch immer drin, was wir. Der erste Programmpunkt steht da eigentlich immer drin. Zum Beispiel, der heißt sehr oft, was wir trinken, und den machen wir heute auch. Da fangen wir mit dem Tax heute an und der Tax erzählt uns heute, welches Ingwer-Getränk heute zwischen seine zarten Lippen fließen darf.
Stimmt, den hätte ich ja heute noch aus dem Kühlschrank rausholen können. Ja, ihr werdet lachen. Ich habe nur ein Glas Wasser vor mir stehen. Ein Glas Münchner Leitungswasser. Mehr braucht es heute nicht. Aber vielleicht schneide ich mir später noch irgendwas.
Da hast du aber was vorgenommen. Du willst also richtig bei der Sache sein heute. Ja, okay, ja. Okay, okay.
Meine trägt ganz klarer Kopf. Ohne, ja. Nur mit Wasser.
Ja, quasi der erste nüchterne Podcast. Ja.
Ich finde, es wird krank allmählich hier manchmal.
Also, ja, weil dann machen wir nämlich mit dem Christian weiter. Ich habe nämlich da eine Befürchtung.
Genau, Christian? Ich war nämlich heute nicht einkaufen, weil ich
gesagt, meine Tochter zu mir ist auch alles teurer geworden.
Und nachdem ich nicht wieder Fips und einen ganzen Keller voller Bier gelagert habe, aus Setputz, habe ich zum einen auch nur Wasser, aber ich habe mir beim letzten Mal einkaufen schon was mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, das brauche ich für die Geekzone. Und zwar habe ich eine Veltins Fassbrause Zitrone Naturtrüb.
Sehr lecker.
Und da freue ich mich jetzt schon seit 2 Wochen drauf, weil Fassbrause, ich habe gedacht so, oh mein Gott, es gibt Fassbrause noch? Wie geil ist das denn?
Kannst du mal kurz erklären, was Fassbrause eigentlich ist? Ich kenne nur den Begriff, aber was ist es denn?
Also Fassbrause.
Eine gebraute Limonade, Peter, nur ohne Alkohol. Genau.
So wie Bionade, oder?
Aber es steht leider dick drauf, 0,0% Alkohol. Aha. Das ist so ähnlich, also es gibt doch
Fassbrause.
Dieses Bunderberg, wie heißt denn das? Irgend so ein
ja, Bunderberg. Genau, das Zeug ist das dann auch Fassbrause.
Ja, nein, das ist auch gebraute Limo, aber
Das ist eigentlich im Prinzip ist es wie Bierbrauen, nur brichst du ab, bevor die alkoholische Gärung wirklich einsetzt.
Aha. Voll geil.
Das Zeug schmeckt tatsächlich richtig lecker.
Sogar von Veltins, okay.
Genau, ich suche mal ein Bild und dann.
Quasi die Industriealternative zur Bionade, aber schmeckt wirklich gut.
Ah, okay. Ja, Bionade kennt man. Okay. Fassbrause, ich kenne immer nur den Begriff, habe mir nie Gedanken gemacht, was das eigentlich sein soll. Ich dachte da immer an Brause, also an Brausepulver, Waldmeister und sowas.
Ach so, da, nee. Weil
das, also, einfach
nur. Halt Limo früher hergestellt hat.
Ja, da bei mir gab es Limo immer einfach aus der Flasche.
Ja, bei mir, so alt bin
ich. Ja, cool.
Muss ja nicht aus der Flasche.
Fällt ins Fassbrause. Jetzt bei uns im Chat könnt ihr ein tolles Bild euch anschauen. Natürlich,
unbezahlte Werbung. Ich habe Zitrone und ich habe Mango Maracuja, glaube ich. Aber das weiß ich nicht, ob ich das heute.
Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe Alkohol, Philipp.
Hey,
ich hoffe, Peter. Du dann auch. Ich hab hier nämlich wieder mal ein Ale. Ich habe ein Bayerisch Ale, das Bayerisch Ale 2 von der Riegel Biermanufaktur. Das ist einfach schick. Das ist ein Sommer-Ale. Das wird also sehr leicht und sommerig schmecken. Ich habe es noch nie getrunken. Maracuja, Pfirsich, Aprikose sind wohl die Noten. Nicht so bitter. 5%. Ja, das schenke ich mir jetzt mal ein. Und danach gibt es im Abgang die gute Fritz-Cola ohne Zucker. Die ich übrigens echt ganz gut finde. Also das ist eine Sugar-Free Coke, so, die echt ganz lecker ist. Genau, die gibt es im Abgang. Und ich bin irgendwie so ein bisschen stimmlich angeschlagen. Ich glaube, das liegt schon an den Pollen, die aktuell rumfliegen. Müssen wir mal räuspern und ein bisschen Bierchen trinken. Philipp, du hast hoffentlich auch ein bisschen
Falls ihr euch erinnert, in grauer Vorzeit, kurz nach dem letzten Cast, haben wir uns ja zu europäisiert chinesischem Mittagessen zusammengefunden.
Stimmt, ja. Wir haben Lagebesprechung gemacht.
Genau und total, total busy und wichtig, wie alle Influencer das halt tun.
Sehr cooler Vorsuppe, ich erinnere mich, ja.
Und
Vorsuppe hört sich irgendwie eklig an.
Trotz Zahnschmerz. Und bei diesem
Nachgeburt,
mit dieser Gelegenheit erhielt ich von unserem lieben Christian 2 Flaschen Haderner Weißbier. Und ich habe so hart mit mir gekämpft, dass ich das nicht zwischendrin eine davon verköstige, aber ich habe noch beide hier stehen. Ja.
Krass, so, ich dachte unterm Tisch im
Laden, oder? Die eine ist gerade eröffnet worden und ich werde jetzt das Haderner Weißbier verköstigen, das vier Wochen überlebt hat. Ich weiß nicht, wie es das geschafft hat.
Es hat sich gut versteckt anscheinend.
In meiner Gegenwart 4 Wochen zu überleben, aber Prost.
Ja, das war auf jeden Fall, es war wirklich sehr schön. Also wir haben uns da getroffen im asiatischen Restaurant und dann wurden da Bierflaschen ausgetauscht.
Ja. Das ist sehr angenehm, sehr erfrischend. Sehr, sehr weich, sehr leicht, angenehme Säure, sehr schön.
Ist schon weg oder hast du bisher nur gesagt?
Nee, das erste Schluckgall ist jetzt weg. Die zweite Flasche wartet noch. Und ich hatte für alle Fälle noch, also schon vorher, aus der wagemutigen Ecke 2 Craft-Biere von Aldi in der Dose mitgenommen.
Meine Fresse.
Die werde ich aber heute nicht trinken, um das gute Haderner nicht zu entweihen. Die hebe ich mir fürs nächste Mal auf.
Nächstes Mal dann bitte ja Aldi Craft Beer aus der Dose.
Aldi Craft Beer aus der Dose. Und deswegen habe ich heute nur noch für, falls was durchaus passieren kann, die beiden Hardener relativ schnell leer sind, habe ich noch einen guten Flötzinger Spezi.
Sehr fein. Ja, also dieses Riegel Ale hier, Bayerisch Ale, kann ich empfehlen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Okay, aber dann können wenigstens der Philipp und ich ein bisschen hier Bier schwadronieren. Und der Christian und der Tax, die werden heute die Sendung tragen. Die sind heute nüchtern und die werden die Sendung, die Sendung ins Ziel bringen.
Und das nächste Mal saufe ich auch wieder.
Okay.
Wir bitten darum, Christian.
Ja, bitte.
Du wirst Tags, nicht, also nicht zu ertragen. Wenigstens dein Ingwer, ne?
Ja, ja, also vielleicht in der zweiten Broadcast-Hälfte, da schneide ich mir noch ein paar Scheiben rein.
Das ist richtig spicy wird. In dein Wasser.
Ja, genau. Junen.
Sehr schön. Ja, da sind wir ja versorgt. Ja, aber Christian, dann musst du jetzt auch direkt loslegen. Jetzt musst du auch direkt loslegen mit deinem Content. Du hast ja wieder mannigfaltig dir zwei Themen ausgesucht. Ja, leg los, such dir was aus deiner Liste.
Ja, genau, ich muss mir überlegen. Also eins weiß ich ganz sicher, was auf der Liste steht. Ich habe sie ja nämlich offen, damit ich dir nichts überschreibe, weißt du? Halt aber fange ich auch mal mit meinem Film an. Ne?
Ja, fangen wir doch mal mit dem Film an.
Da kann ich auch was sagen.
Genau, ich bin ja großer Edgar Wright-Fan, also der Regisseur Edgar Wright, der ja so tolle Sachen wie eben Shaun of the Dead und
Hot Fuzz, oder?
Genau, Hot Fuzz.
Hat er die komplette Cornetto-Trilogie gemacht?
Ja, logisch.
Logisch.
Die Cornetto-Trilogie, genau, die hat er gemacht. Wie hieß denn das? Der dritte, der war nämlich nicht mehr so gut. Der
mit World's End.
Ja, genau, at World's End. Also da war die Grundprämisse geil mit diesen, mit 40er, also weil man fühlt sich so an sich selbst erinnert, die dann nach 20 Jahren sich wieder treffen und eine Pub-Tour machen, eine Kneipentour halt planen und quasi im ersten Pub schon schlafend am Tisch nicht mehr weiterkommen. Und dann kommen die außerirdischen Körperfresser. Also das war halt geil. Aber nee, also Edgar Wright, großer, großer Fan. Auch sein Film davor, Baby Driver, von dem war ich,
der ist auch
genau, da war ich so mega gehypt und deswegen war ich im Nachhinein, also ich war nicht enttäuscht, das darf man nicht sagen, sondern ich war von dem Film fasziniert und enttäuscht. Von der Action war ich ein bisschen enttäuscht, weil es hieß, das wäre so tolle Action. Und die Action ist zwar gut, aber sie ist eigentlich so beeindruckend gut, nur mit dem Einsatz der Musik, die er da leistet. Also ich glaube, das ist der coolste Film, den ich je gesehen habe, weil es geht ja um diesen schwerhörigen Driver, der halt hier der Fahrer bei Banküberfällen und solche Sachen da macht für den Kriminellen, der als Kind bei einem Unfall sein Gehör verloren hat und eigentlich und halt also schlecht hört und immer nur quasi mit Kopfhörern seiner Mucke im Ohr voll aufgedreht, damit er noch ein bisschen was hört, da immer da so rumfährt. Und da ist die Musik tragender Bestandteil vom Film und so, also wirklich so reingeschnitten auch in die Action-Szenen, da wird dann zum Bass der Musik geschossen und so Sachen. Also es, ach, wer den noch nicht gesehen hat, Baby Driver,
den. Ich hab den echt auch noch gar nicht gesehen, obwohl mir der sicher auch
taugt. Den musst du nachholen, Peter, das geht gar nicht anders.
Also
ein sehr cooler Jamie
Foxx. Uneingeschränkte Zustimmung, ist ein ganz großartiger Film.
Ja. Okay. Also auch wenn ich enttäuscht war von der Action, hat der Film, glaube ich, trotzdem eine 4 oder eine 4,5 bei mir bekommen, weil der einfach unglaublich so cool ist.
Ja, man darf keinen reinen Actionfilm erwarten. Das ist halt einfach ein durchgestylter, ist ein Styler-Film, wenn du
genau,
so willst.
Genau. Und da ist ja auch dieser, wie heißt der Kinderschänder? Kevin Spacey. Genau. Kevin Spacey. Spielt da auch halt wie üblich sehr gut. Also
Jamie Foxx halt, ist auch irgendwo Fox unterwegs. Ja, und
genau. Aber der Film ist da nicht lustig. Also ist eher.
Ah, der hat doch, der hat also schon sehr viele humoristische Einlagen auch. Also er ist nicht mehr ganz auf so einem albernen Niveau halt auch wie Shaun of the Dead oder Hot Fuzz oder World's End. Aber es ist kein bierernster Film noir oder sowas, Gottes Willen, nein. Und warum ich das jetzt so ausführe mit der Musik ist, weil auch Musik spielt bei Last Night in Soho, dem neuesten Film von Edgar Wright, den ich mir halt eben jetzt angeschaut habe, eine große Rolle. Und das ist Shaun of the Dead war ja auch quasi eine Horror-Persiflage-Horrorfilm, aber das ist jetzt sein erster ernsthafter Horrorfilm, den er gemacht hat. Also Vollzeit zumindest, wenn man hier nicht auch die Trailer da hier für Grindhouse-Feature für Tarantino gemacht hat. Und ich war so skeptisch, weil ich hatte so Angst, dass ich enttäuscht werde oder dass der Film mir nicht gefällt, weil ich dachte, und da habe ich Gott sei Dank falsch gelegen, dass das in der Richtung Giallo geht. Also Giallo sind ja diese italienischen Kriminalfilme eigentlich mehr, die oft das auch hier übernatürliche Bestandteil haben, wie es Argento oft gemacht hat. Aber meistens halt so sind, du siehst, es gibt halt irgendeinen Killer, der halt hauptsächlich Frauen immer stalkt, verfolgt und dann tötet. Und du siehst es dann oft auch aus dem Blick von dem Killer, wo er dann schwarze Handschuhe trägt und das Opfer dann tötet. Und die haben haben sie richtigen Kultcharakter. Und ich mag diese Art von Giallos, also diese Art von Film Giallos, nicht gern. Also ich mag ja so 70er, 80er, 90er Horrorfilme sehr, sehr gerne, aber Giallos geht gar nicht. Und es ist aber kein Giallo, sondern es ist eigentlich eine klassische, ja, fast Geistergeschichte. Last Night in Soho. Und es geht um ein junges Mädchen, das irgendwo im Hinterwald von England lebt und gerne Design, also Kleidung, Klamottendesign halt. Wie nennt man das?
Klamottendesign.
Genau, Klamottendesign. Studieren möchte in London und sich dort auch bewirbt.
Es heißt sicher so.
Modedesign heißt, glaube ich, vielleicht.
Es heißt sicher Klamotten. Modedesign. Ich tippe mal, es heißt sicher Klamottendesign. Ne?
Ich glaube, Modedesign haben sich da auch vertan.
Modedesign, okay.
Sie lebt dort mit ihrer Großmutter, weil ihre Mutter gestorben ist, was auch eine entscheidende Rolle spielt in dem Film. Und sie sieht nämlich auch ihre Mutter ab und so. Das heißt, dass sie so sensibel ist, dass sie quasi auch Geister sehen kann. Aber eigentlich nur ihre Mutter immer. Naja, auf jeden Fall bewirbt sie sich da in dieser Designschule, College da in London und wird auch genommen und geht dorthin und erlebt dann so als Landei die große Stadt London. Und ich liebe ja London und das ist natürlich ein Bestandteil des Films, der die Faszination auswirkt. Und wie halt London dargestellt wird, ist halt gigantisch. Vor allem, sie erlebt nämlich London nicht so als sie selbst in der Jetztzeit, sondern sie hat nachts Visionen von einem Mädchen, das in London im Nachtleben der 60er Jahre groß wird als Sängerin und Tänzerin. Und mehr verrate ich jetzt auch nicht, weil dabei bleibt es halt auch nicht. Aber sie hat halt eben diese Visionen und das verschwimmt dann für sie immer mehr Realität und diese Vision. Und der Film spielt dann halt sehr stark mit so knallig bunten Neonfarben aus den 60ern, auch mit der Musik der 60er, wie das dann eingesetzt wird, hat aber gleichzeitig auch eine gute, wenn auch nicht sehr originelle und super tolle Geistergeschichte dahinter, aber das ist wie bei Baby Driver halt eben zweitrangig, weil spielt gar keine so große Rolle, weil der Film an sich so toll gemacht ist und die Schauspieler, das sind diese beiden Schauspielerinnen, das junge Mädchen, also das sind zwei unterschiedliche Schauspielerinnen, jeweils diese, wo sie die Vision hat, das ist diese, ich vergesse den Namen jetzt schon wieder, die auch bei Image. Die Taylor in...
Boah, wir sind halt echt gut mit Namen und mit so Begriffen und so, aber die auch bei dem...
Vorbereitet, ja.
Richtig scheiße vorbereitet. Aber wir machen das,
meinst du, oder?
Wir machen das Freestyle.
Anya Taylor-Joy?
Ja, genau, die bei The Witch halt die Witch gespielt hat. Und da fand ich die schon so faszinierend. Und die hat einige so Rollen auch schon gespielt, wo man die echt nur... Also das ist eine unglaublich tolle Schauspielerin.
Die auch in dem... Queen's Gambit, dem Netflix-Hit, diese Schachspielerin gespielt hat.
Okay, den habe ich aber nicht gesehen.
Ja. Genau, das war so eine Serie und das war voll der Hit auf Netflix. Also check ich's, ja.
Genau, und die andere ist halt die Thomasine McKenzie, die spielt eben dieses quasi, also das Landei und die spielt auch so toll. Also und dann halt diese ganzen Einstellungen und Schnitte und Kamerafahrten, weil sie sieht sich dann im Spiegel, sieht sie dann mal sich und dann blendet es über in diese andere Figur und dann ist sie wieder sie und im Spiegel die andere und das ist so genial gemacht, allein von Kamerafahrten und Schnitt und Zeug. Also ich bin so begeistert von der filmtechnisch wieder gemacht ist, dass ich wieder nur sagen kann, Edgar Wright ist echt ein unglaubliches Genie.
Krass, ne? Echt geil eigentlich.
Ich hab den ja auch gesehen, Christian, und du hast ja schon gesagt, der Philipp hat so wenig dazu gesagt. Ich habe absichtlich nichts dazu gesagt. ich möchte dir überhaupt nicht widersprechen. Ich fand es einen wahnsinnig coolen Film. Ich habe den sehr genossen zum Anschauen. Der war ähnlich wie Baby Driver stylisch und war wahnsinnig cool und war toll inszeniert. Ist aber genauso sehr ein Horrorfilm, wie Baby Driver ein Actionfilm ist.
Richtig, das ist das, was ich gemeint habe. Das
Also mit
ist
Horrorfilm hat es halt
eine,
echt
genau, das
null
sind
zu tun, ja.
Qualitäten. Das ist ein gruseliger, super. Ich fand schon, er ist super spannend. Die Auflösung ist auch nicht super überraschend und alles, aber das ist, wie
Es war
gesagt,
eigentlich ein.
ist zweitrangig.
Ich hätte es gesagt, wenn du unbedingt eine Kategorie haben willst, dann wäre es ein etwas übernatürlicher Krimi.
Ja,
So hätte
so
ich es
geht
jetzt
es mir
eingeschätzt. Also
irgendwie.
es ist, wenn es jetzt jemand sagt, nee, ich mag keine Horrorfilme, ist es definitiv kein Grund, diesen Film nicht zu gucken. Ja.
Es geht auch nicht um Vampire, Peter.
Nee. Aber sind
Oh,
dann so
gut.
mystische Elemente
Ja,
oder?
einfach dadurch, dass sie halt nachts quasi sich in die Vergangenheit
So
träumt
wie, okay,
und quasi an
Zeitreise.
die Mordfälle in der Vergangenheit quasi versucht aufzulösen und gleichzeitig ihr eigenes Leben dadurch auch beeinflusst wird und so weiter und so fort. Also das ist schon ganz cool erzählt. Das macht echt Spaß. Ich habe manchmal mit so 60er-Jahre-Settings, so, manchmal habe ich so ein bisschen ein Problem mit, sage ich mal nett. Manchmal geht es ganz gut und die haben es echt gut hingekriegt. Also das macht durchaus Spaß und du, ja, man kann sich reinfühlen irgendwie, ne?
Ja, ich meine, das Problem ist halt, wir sind zwar alt, aber so alt halt auch nicht. Die 60er sind jetzt auch nicht unsere Homebase, ne? Also deswegen, wenn so Filme in den 80er spielen, da hat man halt auch eine persönliche Bindung dazu. Also zumindest Tax, Fips und ich, Peter,
Tue ich mir
du.
leichter, ja.
Nope.
Da hat man eine persönliche Bindung dazu, zu den 60ern nicht. Aber die Musikstücke und so, die kennt man halt. Und
Ja,
da
nein, das war auch ganz großartig. Also das Einzige, was ich mal sagen muss, ich mag Matt Smith nicht besonders. Den mochte ich schon als Dr. Who nicht und ich mag ihn einfach als Typen nicht.
Na, das sollst du ja auch da nicht.
Ja, aber man kann, also der ist so fast ein bisschen Tom Hanks-Level bei mir, ja. Wenn der irgendwo auftaucht, habe ich schon keinen Bock
Echt, aber Tom
weiterzugucken.
Hanks ist doch super.
Ich hasse Tom
Nee,
Hanks. Tom
Philipp,
Hanks ist.
nee, Philipp hasst doch Tom Hanks. Das haben wir auch
Ich
noch
mag
nicht.
Tom Hanks in Forrest Gump.
Ja.
Das ist erlaubt. Aber
Ich
alles
meine, es
andere, wo Tom Hanks auftaucht, ist ein Desaster.
gibt's ganz selten, dass Leute wirklich sagen, Tom Hanks kann ich nicht schauen. Normalerweise ist Tom Hanks so konsenstauglich,
Weiß, das ist
dass der bei jedem
absolut.
funktioniert.
Das ist auch so
Tom
ein
Hanks.
totaler Nice Guy. Und wenn ich mit dem Interviews oder sowas gelesen habe oder sowas, dann mochte ich den brutal. Also
Ja,
ich kann
ja.
den, auf den On-Screen kann ich den nicht sehen.
Geil.
Ja, also Matt Smith, finde ich, hat eben schon deutlich mehr Kanten und Ecken und vor allem auch als Schauspieler und die Rollen, die er da
Ach,
auch
definitiv. Ich glaube, bei dem
als
ist das große Problem, dass er mich immer an Odo, den Formwandler aus Deep Space Nine, erinnert.
Ich glaube, aber das sind jetzt wirklich, das ist
Das stört mich nicht.
ein sehr
Ja, also
subjektives Problem. Das ist überhaupt kein schlechter Schauspieler, das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Das ist nur so ähnlich wie eben.
eben, man guckt sich den an wegen hier Thomasin McKenzie und Anya Taylor-Joy und die beiden Gruppen. Die haben ja schon große Karrieren, also speziell Anya Taylor-Joy verdient.
Und
Und ja.
geil gemacht, du sagst einfach, du hast nochmal gesagt, Christian,
Ah, klar.
filmtechnisch einfach geil, oder? Kamera, Musik,
Musik,
alles
Schnitt,
so.
Farben, Kamera, Schnitttechnik, Kamerafahrten. Gigantisch.
Geil. Und den gab es ja, wie gesagt,
Qualität.
jetzt gerade für 99 Cent bei Amazon zum Leihen, ne?
Genau.
Also den könnte ich irgendwo sicher bald günstig schießen oder nochmal bei Amazon, die kommen ja auch
Ich denke,
öfter
weil
oft rein.
vieles
Ja,
von diesen 99-Cent-Dingern kommt ja dann ein paar Wochen später im Prime.
ja,
Also
ja.
ich habe auch schon geguckt, ich muss man unbedingt nochmal anschauen. Ich weiß noch nicht wann, weil ich habe einen riesen Backlog und ja leider immer
Ach,
noch
ehrlich.
die zweite Hälfte Game of Thrones vor mir, deswegen. Aber ich werde mir den kaufen. Also ich muss den haben. Ob jetzt digital oder physisch, das weiß ich noch nicht. Physisch muss noch nicht unbedingt sein. Aber halt
Der ist
unbedingt
schon schön. Also ich werde ihn auch, wenn er nochmal im 99-Cent-Ding kommt oder auch wenn er nicht kommt, dann kaufe ich noch irgendwann, werde ich ihn auch meiner lieben Frau nochmal ans Herz legen, die den nicht sehen wollte, weil da steht Horror drauf.
ja, Horror-Thriller steht hier auch wieder. Also ja, ich
Es
glaube,
ist
wenn ihr das so sagt.
absolut kein Horror. Also
Grusler,
ist es.
Mystery, sowas. Ja.
Mystery at best. Also ich habe eigentlich bis so die letzten 20 Minuten oder sowas habe ich mir noch gedacht, ich sehe da nicht mal irgendwas Gruseliges oder
Du bist
Mysteriöses.
halt auch einfach
Ja, du
komplett
bist halt auch ein
abgehärtet.
harter Hund, ja.
Ja,
Also
ist halt so.
ich finde schon, es gibt so ein paar, es gibt ja auch so Jumpscares-mäßig nicht, aber so in die Ecke, in die Richtung geht es dann schon, vor allem wenn sie halt in der Gegenwart per Tag dann eben, wo dann Realität und ihre Vision verschwimmt. Da fand ich es dann schon sehr atmosphärisch. Gruselig ist schon ein großes Wort, aber atmosphärisch. Mhm. Und ich glaube, wenn jemand halt, wenn du deine Frau damit lockst, sagst du, das ist eigentlich ja auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte und so.
Dann schaut sie das ja, recht nicht. Nee, das klappt nicht.
Dann unter der Erwartung ist man dann vielleicht schon ein bisschen so, huch, ist ja doch gruselig.
Ja, ich werde es ihr vielleicht als Thriller verkaufen.
Es ist ja als Thriller,
glaube ich. Ich weiß, dass es ihr taugen wird, weil sie also auf diese 60er Jahre und sowas, da steht sie noch wesentlich mehr als ich.
Ja. Aber mega gut, Christian, weil der Tipp, also ich glaube, das wäre uns allen wahrscheinlich durch die Lappen gegangen. Weil ich habe es auch gar nicht mitbekommen, dass es vom Herrn Wright einen neuen Film gibt. Baby Driver war damals in aller Munde, da hat irgendwie jeder drüber gesprochen, aber der ist mir nur aufgefallen, weil es ihn bei Amazon gab.
Meiner Bubble schon, weil halt eben Edgar Wright
schon. Ja, gut, genau. Da habe ich
den hochgelobt, also.
Ist bei mir irgendwie nicht in der Bubble.
Ne. Ja, in deiner AAA-Bubble halt nicht.
AAA, dann können wir ja direkt weitergehen zu deinem nächsten Thema, was ja gar nicht AAA ist.
Nur AAA-Content.
Ja. Du spielst ja auch noch was anderes außer Elden Ring. Faszinierend.
Genau, deswegen. Deswegen bin ich ja bei Elden Ring auch noch lange nicht durch. Deswegen gibt es ja auch gar kein großes Update zu Elden Ring, sondern es gibt ein Update zu meiner Switch-Zweitspielerfahrung. Und zwar habe ich zum absoluten Yin-Yang-Gegenpol zu Elden Ring habe ich Kirby und das vergessene Land
gespielt. Das braucht man, glaube ich, wirklich, oder? So ein Gegenpol schadet da nicht.
Absolut. Und, also Kirby hat ja auch zwei Schwierigkeitsgrade. Das ist ja schon mal im Gegensatz zu Elden Ring, dass er sagt, geht gut oder geh heim. Da gibt es zwei und ich habe es halt schon im harten Schwierigkeitsgrad gespielt. Und da ist es halt trotzdem so ein schön angenehmes Spiel. Das ist so schön.
Ich wollte gerade sagen, ich kann mich an, was war das, Kirby Star Allies oder wie das letzte hieß auf der Switch?
Ja, ich glaube, das hieß so, ja.
Und das habe ich gerade extra geguckt, das habe ich 2018 gekauft, dann habe ich das Kind spielen lassen, die war damals 8 oder sowas und meinte, das wäre ihr zu einfach und langweilig. Deswegen.
Also zu langweilig, sage ich nicht.
Also, langweilig würde ich jetzt, das war also Kinderaussage, ja. Aber
der spielt es auch im Wild-Mode, also in dem schwereren Schwierigkeitsgrad. Und der steckt halt so viel drin. Also was ist Kirby? Kirby hat vor allem auch, er spielt auch in einer Postapokalypse. Und zwar die schönste, putzigste, schnuckeligste Postapokalypse. Die ist so toll. Da kann sich mal Last of Us eine Scheibe abschneiden. Und vor allem Kirby ist halt einfach so geil, wenn er dann ein altes Auto dort sieht und das kann er halt aufsaugen und schluckt's rein und dann ist er das Auto und fährt dann die Gegner über den Haufen. Das ist ja
meine Erste. Ich sehe es gerade auf dem Cover, Christian. Es ist ja wirklich so eine postapokalyptische Welt mit so bewachsenen Hochhäusern und alten Autowracks und so. Ist ja geil.
Alles eben voll geil. Und das ist auch die Backstory dazu, die ist natürlich voll von Arsch, aber darum geht es auch gar nicht. Also es ist ja auch mein erstes Kirby-Spiel, deswegen, ich habe immer einen Bogen um Kirby gemacht, weil ich mir auch
gedacht habe. Ich auch.
Ich habe mal irgendwie eins gespielt und Star Allies, glaube ich, die Demo gespielt und es war so easy. Und dann gab es noch so ein anderes, so ein Vierer-Core-Brawler mit Kirby, das ist Free-to-Play, das habe ich auch auf der Switch und das spielt auch mein Kleiner ab und zu und ich habe da einmal mit ihm gespielt, das ist witzig, aber habe da auch keinen großen, also Langzeit-Motivation mit, aber bei Kirby und das vergessene Land, habe ich gedacht, da wage ich mich mal ran, weil da habe ich auch die Demo gesehen, das sah toll aus, es hat sich toll gespielt und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und 3D-Kirby, läufst durch diese Postapokalypse, saugst putzige Gegner ein und je nachdem, was für einen Gegner du einsaugst, kannst du dem seine Fähigkeiten annehmen. Du kannst halt so einen Schwertkämpfer einsaugen, dann bist du halt selber ein Schwertkämpfer, du kannst dann so einen, der schmeißt einen Diskus, dann kannst du halt Disco schmeißen, kannst irgendwie so einen Feuerspeier einsaugen, dann kannst du halt selber auch Feuer speien und so weiter. Also es gibt, glaube ich, 12, 16 unterschiedliche Fähigkeiten, die du dann auch aufbauen und aufleveln kannst. Und die sind alle so kreativ und toll und brauchst dann auch, um, also jetzt nicht wirklich Rätsel zu lösen, sondern um die Levelabschnitte zu verkomplettieren. Also es gibt Sammelgegenstände, du musst also Hauptaufgabe ist, du musst die Waddledees befreien. Die Waddledees sind diese kleinen, putzigen, süßen Dinger, die dann, die bauen dir dann Häuser und so. Die musst dir dann helfen, Essen zu kochen und so. Ah, das ist so süß.
Aber das kennt man wahrscheinlich auch, wenn man im Kirby-Ding drin ist, dann ist das wahrscheinlich immer dasselbe, wie man es halt auch von Mario und so kennt, oder? Aber mir sagt es auch gar nichts. Ich habe von Kirby immer, ich habe da nie was ausführlich gezockt.
Ich auch nicht, ne?
Aber diese Figuren und so, Philipp, du hast Kirby mal vorher auch gezockt, oder wie?
Das andere ein bisschen angezockt und es war bei mir also genauso. Ich meine, ich habe mir gedacht, okay, wenn das achtjährige Kind das in 6 Stunden durchspielt, dann es ist niedlich und es ist, also man muss, glaube ich, für diese Niedlichkeit, insofern glaube ich, dass es vielleicht als Ausgleich zu Elden Ring ganz gut passt, man muss für diese Niedlichkeit ja irgendwie einen Nerv haben in dem Moment.
Ich glaube, also wenn ich jetzt nicht Elden Ring als Hauptgegengewicht spielen würde, dann weiß ich nicht, ob es genauso gut funktioniert. Es hätte auch funktioniert. Und also ich habe, glaube ich, 12, 14 Stunden gebraucht, sowas, um es durchzuspielen. Und es gäbe noch sau viel Content. Also es gibt dann noch Bonus-Level und Herausforderungen. Und du kannst natürlich, also wie ich gesagt habe, die Waddledees musst du befreien. Und du musst in den Levels unterschiedliche Mini-Aufgaben lösen, um dann noch zusätzliche Waddledees zu bekommen. Und um alle Waddledees zu bekommen, glaube ich, da spielst du echt richtig lang. Also ich habe in einigen Levels das auf Anhieb geschafft, weil da musst du dann so geheime Räume finden oder du musst halt dann doch mal irgendwie mit einer bestimmten Waffe einen bestimmten Gegner töten und sowas. Das ist dann Zufall. Und wenn du das ist so, das gibt irgendwie 5 oder 6 Ziele pro Level. Eins ist halt schließe das Level ab und befreie die Waddledees oder so. Und dann gibt's die anderen, sind versteckt, die Ziele. Und wenn du sie halt rausfindest, wie zum Beispiel esse 3 versteckte Snacks von den Monstern, versteckte Snacks, und du isst den ersten, dann wird das so freigeschaltet, sag, ah, okay, du musst noch 2 weitere finden, dann kriegst du da auch dieses Ziel. Und die du nicht entdeckt hast, die bleiben verdeckt, und eins von den Verdeckten wird dann entblößt, so am Ende des Levels, sodass du weißt, ah, okay, das hätte ich machen müssen, dann kannst du es nochmal spielen, okay, dann das lösen, und dann wird das nächste entblößt und so weiter. Und das geht schon sehr stark. Da habe ich jetzt nicht die Motivation, das alles freizuspielen, weil so geil finde ich es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, so für Kinder, die sich da so reinsteigern oder halt, wie ich halt vor 35 Jahren gewesen wäre, da hätte ich auch das Ding dann halt
30. Ein bisschen so Mario Odyssey zum Beispiel finde ich ja auch nicht besonders schwer. Das kann man locker durchspielen, aber eben dann wirklich alle Monde zu finden, alle geheimen Gänge, alle Specials und sonstiges, das macht's dann aus. Da kannst du dann nochmal richtig viel Zeit rein versenken. Genau. Also ähnlicher Mechanismus, glaube ich. Man kann's locker durchspielen, aber wenn man dann sagt, ich will alles finden, alles entdecken, dann bist du nochmal richtig beschäftigt. Und da wird's dann halt auch knackig.
Dieselbe Formel, ja.
Ja, 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 ja. Cool.
Und halt super gepolished und super hübsch. Und
ja, ich glaube, da
ist halt auch dankbar, ne? Also es, aber dafür ist die Switch halt klasse, ne? Bei 1, 2 bin ich sogar auch einmal gestorben. Witzigerweise, weil da gab es echt so komische, also zumindest für mich, so Schwierigkeitsgrad-Peak. Und unerklärbar, aber lag wahrscheinlich an mir oder an den Wahl der Waffen oder so. Aber ansonsten ist es ja wirklich nicht sonderlich schwer. Aber die Gegner sind richtig alle toll designt und die Bosse toll designt und die Kämpfe, und es macht echt, echt viel Spaß. Und du kannst dann auch. Hoppala. Du kannst dann auch, auch der Endkampf ist ein Effektfeuerwerk. Also anders kann man es gar nicht sagen. Gigantisch.
Cool. Ja, für dich eine schöne Ablenkung, für den einen oder anderen vielleicht genau das, wo man sagt, ja, mal wieder Kirby probieren oder endlich mal Kirby probieren. Bei mir ist es ja wirklich so, ich habe ein älteres Kirby mal gespielt und bin mit dem Spielprinzip so gar nicht, ich habe den Sinn nicht gecheckt, und vielleicht war auch dieses Thema, es hat sich so leicht angefühlt, das Spiel. Also so, ich habe da nicht gecheckt, dass man wahrscheinlich einfach sich da richtig reinfuchsen muss, dass man so zu 100% durchspielt, sondern wenn ich mir denke, ich muss es nur durchspielen, war es irgendwie zu easy. Da war es dann irgendwie zu easy.
Aber das hat mich trotzdem genug gereizt. Ich wollte es einfach auch nur durchspielen und habe aber schon die Motivation gehabt, möglichst viel zu entdecken beim ersten durch so ein Level. Und das fand ich dann schon, war schon cool.
Na geil.
Genau. Und das Gute ist ja, ich habe überlegt, also das ist ja bei Nintendo-Spielen, da ist ja die Überlegung einfach, wartest du, ob es mal irgendwann billiger wird oder kaufst es gleich?
Wird es ja eh nicht.
Gleich kaufen.
Ja, kannst du ja gleich kaufen.
Nintendo-Spiele wären nicht billiger, oder?
Was wird nicht spielbar? Was?
Die Nintendo-Spiele werden nicht billiger, wenn dann im 2-Euro-Bereich. Also,
richtig.
Es ist wirklich so, wenn, genau, so ein Sale, da kann es mal sein, jetzt kostet es gerade 59,99, dann kostet es vielleicht mal, wenn es ganz gut geht, mal für eine kurze Zeit 49,99, könnte schon mal sein, aber mehr nicht.
Genau, ich weiß, was kostet jetzt gerade 50, gell?
Kosten die 59,99 sehe ich jetzt gerade im E-Shop, ja.
Echt jetzt? Also ich habe 45, glaube ich, bezahlt.
Na, da schauen, dann war es vielleicht mal reduziert.
Ja.
Cool.
Ja. Ja.
Das aber das ist doch eine gute Kombi. Nice. Ja, dann gehen wir doch gleich mal in eine unserer schönen allmonatlichen Kategorien. Es ist mal wieder Zeit für Trailer-Time. Es gab einen Trailer. Es gab einen Trailer. Erstmal muss man sagen, es war ja um den 1. April herum. Viele haben dann schon geunkt, als der Trailer kam, haben gesagt, ich musste erstmal auf den Kalender schauen, ob heute der 1. April ist, weil ich glaube, es war dann, der Trailer kam raus am 4. oder so, 4., 5. April. Und es ist kein April-Scherz. Es ist wohl wirklich wahr. Es kam der Trailer unerwartet einfach so auf einmal auf Social Media überall geteilt zum neuen Monkey Island Teil, Return to Monkey Island. Und nicht nur das, nicht nur irgendein Teil, nee. Ron Gilbert als absoluter Lead-Autor und Developer und sonst was, also eigentlich der Lead-Designer des Spiels, wieder am Start, zusammen vereint mit seinem ehemaligen Kollegen Dave Grossman, also wirklich das Monkey Island 1 und 2 Duo, wieder voll am Start. Und was ja auch viele total gefeiert haben, dass auch gleich für Guybrush Threepwood der Dominic Amato die Stimme sozusagen auch schon wieder zugesagt hat, dass er dabei ist. Und es wurde gesagt, das wird der offizielle Nachfolger, das war nicht ganz nett, der offizielle Nachfolger zu Monkey Island 2.
Genau.
Obwohl es ja eigentlich The Curse of Monkey Island, Monkey Island 4 und so weiter gab.
Genau.
Aber da waren die Kollegen ja nicht mehr beteiligt. Ne?
Darf ich ganz kurz gleich schon mal Trivia klug scheißen?
Ja, logisch. Da kann man nur mit Trivia klug scheißen, weil genau. Ganz kurz noch sagen, alles was es war ein 57-sekündiger Trailer, wo man gerade mal ein bisschen den Grafikstil vielleicht erkennt. Ja, natürlich
kann man zerpflücken und das machen die Fans auch, da kommen wir auch gleich drauf. Aber ich gehe schon mal nur kurz eingehen auf das, was du ganz, ganz, ganz am Anfang
hast. Hau rein.
Rund um den 1. April. Also ja. Ron Gilbert hasst bekanntlich April-Scherze. Und Ron Gilbert hat vor einigen Jahren mal eine, weiß nicht wie viele Punkteliste gemacht, wenn er einen weiteren Teil von Monkey Island würde er, Punkt. Und er würde es auf jeden Fall am 1. April announcen. Das war Teil dieser Liste. Und deswegen hat er am 1. April geschrieben, hey, here's announcement, new Monkey Island is coming. Und haben alle gesagt, ey, was, nee, und er mag doch keine April-Scherze, das kann doch kein April-Scherz sein und so weiter. Und ein paar Tage später hat er es dann mit diesem Teaser-Trailer aufgelöst. Er hat gesagt, nee, das ist wirklich das, an dem ich die letzten Jahre gearbeitet habe.
Aber er ist schon cool einfach. Er ist einfach so cool, wie er sowas macht. Und er greift dann, und das finde ich in dem Trailer auch so geil, nächstes Trivia-Ding, er greift da drin ja sogar seine Aussage auf, dass er ja gesagt hat, er wird erst wieder ein Monkey Island machen, wenn ihm die IP gehört, wenn er sozusagen volle Verantwortung und volle Freiheit bei dieser IP hat.
Genau.
Und die wird im Teaser-Trailer auch aufgegriffen. Die wird vom allseits bekannten Murray, dem Totenkopf, nämlich auch so halb zitiert. Ja, und der Murray wird dann erstmal von einem anderen Charakter im Teaser auf Tauchstation im Meer geschickt, so in der Art, halt mal die Fresse, vielleicht ist das gar nicht.
Daran ist er natürlich, er hat ja gesagt, auch in dieser Liste, er würde Teil 3 und Teil 4 würde er droppen, die wären nicht existiert und er würde eben nach Teil 2 ansetzen, was er auch macht.
Yes.
Murray ist aber ein Totenkopf aus Teil 3.
Richtig, auch ein cooler Trivia-Effekt, den gab es erst in Curse of Monkey Island.
Dann haben sie ihn gefragt, hey, ist das jetzt echt Murray, weil du hast doch gesagt, blablabla, und ja, it's definitely Murray. Und jetzt wird halt so, ist das jetzt ein Prequel zu doch? Also er hat wohl, weiß nicht, ob er es nicht machen darf oder keine Ahnung, er kann halt die gesamte Lore von 3 und 4 nicht komplett ignorieren und lassen.
Ja.
Machen. Naja, es würde ihm ja auch keiner verbieten, nur weil er sagt, 3 ist jetzt keine offizielle Fortsetzung mehr, könntest du ja trotzdem so einen Publikumsliebling wie Murray wiederbringen, ne? Der kann ja trotzdem existieren.
Genau, außerdem gibt es ja Multiversen.
Ja. Eben. Von euch aber noch eine Korrektur-Trivia. Weil ich ja den Trailer zuerst irgendwie auf Twitter entdeckt hatte und ich finde gerade den Tweet nicht, wo dann ein Designer claimt, er würde das Design, also das Art-Design von Monkey Island machen. Und diesem Kollegen folge ich und da habe ich mich gestern, vorgestern massiv aufgeregt oder ich habe die falsche Trivia-Information. Schreibt doch dieser Grafikdesigner, der Character Guybrush Threepwood kommt, weil das unter MS-DOS mit D-Paint gemalt wurde. Und wahrscheinlich weiß der gute Kollege selber gar nicht mehr, weil er schon so jung ist, dass das eigentlich Deluxe Paint auf dem Amiga war, sonst hätte ja die Dateiendung nicht Guy.brush gehießen, sondern irgendein anderes Format. Also mein Bild war immer, dass das auf dem Amiga erstellt wurde mit der Endung Guy.brush
Genau,
und nicht,
ich weiß aber nicht, ob
nicht unter
Programm,
MS-DOS, ja,
aber
also total strange. Und also es zeigt sich, wie alt sozusagen das Spiel ist und die Designer, die darin arbeiten, kennen gar nicht mehr die Historie. Also
nein, das glaube ich
vielleicht manche
nicht. Also
Leute, die jetzt
das
zuhören,
kennt ja
ja.
jeder, dass Guybrush eben Guybrush heißt, weil sie
Yes.
haben es halt Guy genannt und die Dateiendung war Brush, genau.
Genau, aber es hält sich jetzt in Twitter so, ah, oh, das ist ja unter MS-DOS und nur drei Extension-Characters so ungefähr. Und da war ich echt verwirrt und habe gedacht, was, solche Leute dürfen dann am Art-Design mitwirken. Ich reiche das nochmal nach, wenn ich den Tweet wieder finde, aber Twitter ist so volatil, jetzt hat es mein Tweetbot nicht mehr
Das
gefunden. Ich
reicht
muss
jetzt
mich
mal
richtig
wirklich
aufregen
nach,
in der
also
Früh.
weil, wenn das derselbe ist, ich kannte den aber auch nicht, weil es sind halt
Ja.
einfach nur diese beiden hier, Ron Gilbert und Dave Grossman, die man halt kennt, ne? Und die anderen, aber das waren natürlich mehrere, die da beteiligt waren. Und das sind auch viele davon jetzt auch immer noch wieder beteiligt. Und das sind ja zum Beispiel ja auch alte, die von LucasArts zu hier Telltale gegangen sind. Telltale gibt es ja auch
Ja,
nicht mehr, beziehungsweise
richtig,
gibt es
ja.
ja wieder, aber nicht mehr, auch glaube ich, nicht mehr mit den Leuten und keine
Ja.
Ahnung, wo die alle hingeschmissen wurden. Und Ron Gilbert hat ja auch seine eigene Butze. Und das ist schon spannend, also die Entstehungsgeschichte dahinter. Ich hoffe, sie machen da irgendwann mal draus auch so ein Making of Monkey Island, Return to Monkey Island.
Ja, also es ist ja so, Terrible Toybox, das ist ja
Genau.
sein Team oder seine Firma. Und die arbeiten ja schon seit, ich glaube, 2 Jahre hat er ja gesagt, arbeiten die
Nach
dran.
Thimbleweed Park so ungefähr,
Die
gell?
haben direkt, genau, oder so, ja, genau, direkt danach, kurz danach haben sie damit angefangen. Es wird ja produziert dann von Devolver, was ich auch irgendwie geil finde, dass Devolver dann hier
Auch
das
gibt
Ganze
auch
published.
genau.
Passt irgendwie auch gut. Und alleine dieser Teaser, was der bei mir gleich so ausgelöst hat, wo ich sage, nee, wirklich ein Monkey Island. Und der Grafikstil am Anfang war ich ein bisschen erstmal so, gewöhnungsbedürftig. Allerdings, man sieht ja so wenig. Man sieht eine einzige Szene und diese drei Charakter da drauf. Da kann alles kommen. Aber ich glaube, je öfter ich es sehe und je länger ich es sehe, desto geiler finde ich es auch.
Ist doch eine
Es ist sehr
Piratenstadt, wie
aufgeräumt.
man das sieht. Da gehen sie ja auch so ab, dass sie sagen, ah, so toll, als erstes sieht man eine Piratin und nicht einen Piraten.
Ach, genau, das ist mir auch gleich aufgefallen. Ne? Genau, da ist eine Piratin dort Guy gespielt und Murray ist da und ein so ein grimmiger Pirat, der so Kisten stapelt, die dann letztendlich die Studios und den Titel und so weiter offenbaren. Ja.
Und ich finde es auch interessant, also ich schaue es gerade noch mal im Hintergrund an. Es ist schon schön farbenfroh, also es ist echt Eye Candy, weil ich auch zuerst Angst hatte, oh Gott, jetzt wird es schon wieder so komische Low-Poly-Grafik und alles. Aber es hat was, also ich mag
Nee, es wird
diesen
eher so über so,
Comic-mäßigen Look, ja, also scharfe Comic-Look.
viel Glow überall auch, glaube ich, das ist so,
Ja, freue ich mich richtig drauf und
ja, schauen wir
und
mal.
dann der, und dann noch kurz der Soundtrack. Wir müssen noch sagen, als dann die Musik eingesetzt hat.
Soundtrack natürlich ganz toll, ne? Also das
Ah,
ist dann wie
da.
früher. Die Frage ist tatsächlich, da bin ich immer noch nicht so ganz sicher, wie übersetzt das wirklich in die Jetztzeit? Wie funktioniert das jetzt noch? Auch gerade
Ach,
für neue Spiele. Für mich wird es wahrscheinlich funktionieren, weil es Monkey Island ist.
ja, das, ja, genau, für neu. Ich würde interessant, was sie für einen Weg gehen, ob sie es sozusagen, du musst überlegen, also sie müssen ja eigentlich die Leute abholen, die Fan sind, aber sie wollen natürlich auch neues Publikum erschließen.
Hat er
Das
auch
ist,
schon
glaube ich,
gesagt, es wird ein Hilfesystem geben im Spiel.
genau, das haben sie jetzt schon gesagt. Es wird so ein Easy Mode geben und ein Hilfesystem. Ich glaube, ich traue Ron Gilbert da. Ich habe es bei Thimbleweed Park gesehen. Es hat mich zu 100% abgeholt. Ich war wie zurückversetzt in die Zeit von damals. Ich glaube, dass es auch hier einfach funktionieren wird, weil er es drauf hat.
Schauen wir mal, ich bin gespannt. Also
Die
ich bin
Frage
wirklich.
ist, welche Plattform? Brauche ich einen Pointer? Also brauche ich eine Maus oder wird es
Ach, das
Touch?
kommt
Nee,
sicher
muss es
auf
Touch
allen.
sein?
Ich glaube, es kommt.
Muss
Ich hoffe, dass es
Touch-Kompatibel
auch
sein.
auf einem iPad kommt. Das fände ich ganz geil, das mit Touch zu steuern. Natürlich würde ich es am liebsten dann doch mit am PC einfach spielen, also mit Tastatur und Maus.
Ja, oder wäre natürlich Maus. Die Premium-Lösung, wie früher halt.
Allerdings, ich überlege gerade Thimbleweed Park. Ich habe Thimbleweed Park, glaube ich, auch. Ja, ich habe das auch am Mac gespielt. Mhm. Ja. Ich habe das gar nicht. Ich habe das dann wirklich mit der Maus gespielt, durchgespielt auch, ja.
Aber ich würde es auch am Fernseher genießen, irgendwie an der Konsole.
Wenn groß. Die Steuerung gut gemacht. Ja, aber irgendwie will man.
Einfach, weil das der Sound so angenehm ist immer.
Aber es hat Stimmung. Was. Mit deinen HomePods natürlich, ja, voll. Kannst ja auch Kopfhörer aussetzen. Aber dieses Clicking, also das hat bei mir bei Thimbleweed Park richtig viel ausgemacht, dass ich dann da mit dem Pointer rumgefahren bin.
Apropos HomePods. Keine Ahnung. Ich erinnere mich noch sehr gut, gell, dass bei The Audience is Listening, The Monkeys are Listening, war das nicht so? Ja. Dass dieses Dolby Surround Sound war und dann haben die Affen so.
Aber Pax, das war THX, bitte.
Ja, THX.
Bei LucasArts. Ja, ich mache mich jetzt übrigens nur so als Zwischeninfo an die zweite Flasche Hardener.
Sehr schön.
Sehr gut. Also das Weißbier, das hast du jetzt gerade.
Ja, wenn es undeutlich wird, entschuldige ich mich schon mal im Voraus.
Dein Part kommt ganz am Ende mit dieser neuen Konsole, mit diesen neuen Konsolen. Nee,
aber nochmal zurück zu meinem
schlechtes Timing in diesem Fall.
Ich habe mich so gefreut, weil. Keiner wusste, dass was kommt. Das war irgendwie so.
Ja, das ist
und besonders ich
out of the Tax, white, aber Tax, wir haben das Wichtigste vergessen. Es kommt ja auch noch dieses Jahr. Es wurde ja sogar Release-Zeitraum 22 angekündigt.
Ja, aber was heißt denn das am 31.12.?
Ach du, das darf ruhig, wenn das dieses Jahr kommt, egal wann, ich freue mich drauf. Es darf ruhig spät kommen. Hauptsache es ist gut.
Kann man durchspielen. Hauptsache, jeder ist Zeitpunkt ist gut. Im Sommer zum Abkühlen, im Winter irgendwie für
lange
verschneite Nächte.
Aber das finde ich geil, dass sie so dicht gehalten haben, so gar nicht diesen nochmal Teaser vom Teaser und dann vielleicht mal im fünften Teaser auch mal ein Datum nennen.
Wahrscheinlich, ne?
Sondern ja, es kommt halt der Teaser, sie haben 2 Jahre dran gearbeitet und sagen, ja, es kommt übrigens dieses Jahr raus.
Wobei ich weiß, damit stoße ich nicht immer auf Gegenliebe, aber ich fand Monkey Island 3 tatsächlich richtig gut. Also ich hätte
liebe gefreut, ich. Wenn
das gut gewesen wäre, weil
nee, auch gesagt, muss man gar nicht sagen. Ich fand Monkey Island 3 sogar richtig gut. Also ich habe das jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit nochmal durchgespielt, als es bei Good Old Games jetzt auch für den Mac gab. Voll gut, wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Da haben halt viele den Artstyle ordentlich überhaupt nicht abgefeiert. Ich fand den aber auch ganz, ganz witzig. Abgefeiert
habe ich ihn bei Monkey Island 4, diesen furchtbaren Low-Poly 3D-Scheiß.
Monkey Island 4 PS2 und...
PS2 angespielt und der war so schlimm, weil das war ja auch...
PC angespielt damals, ja.
Diese so Tank-Steuerung in 3D.
Yes.
Auch bei
Grim Fandango.
Fandango war, nur der Unterschied Grim Fandango war halt ein gutes Spiel, wobei ich da auch meine Probleme hatte damit, weil ich die Rätsel teilweise so absurd fand.
Hatte ich auch meine Probleme, ja. Also ich finde, man hat beim Dreier, findest du nicht, Christian, das Dreier hat schon nochmal auch richtig den Humor und eigentlich alles, auch die Rätsel von 1 und 2 gut eingefangen, obwohl manche Rätsel ein bisschen abstrus waren, aber nur wenige. Ich glaube, der Großteil war schon sehr gut.
Wir erinnern uns zurück an die Folge 0 von der Geekzone, unsere Adventures-Folge.
Ach, das wollte ich noch, ja, genau, das wollte ich auf jeden Fall noch
sagen. Gelobt, aber ich habe halt auch eine unglaublich verklärte Sicht drauf, weil ich habe das halt gespielt, das ist 24 Jahre, 23 Jahre
her. Naja.
Darf ich das mit?
Ja, habe ich auch. Augen am Ende habe ich
seitdem nicht nochmal gespielt. Ich will.
Aber du, ich habe es jetzt nochmal gespielt und es funktioniert. Es funktioniert immer noch sau.
Weil gerade eben möchte ich wissen, wie er sich auf Teil 3 bezieht. Aber Teil 4 werde ich sicherlich nicht spielen.
Ja.
Die Tales of Monkey Island wollte ich auch immer mal spielen, aber.
Sie hatten genau. Da habe ich ja 2 von 5. Da habe ich doch 2 von. Nein, da habe ich 2 von 5 gespielt und die sind wieder großartig. Die fangen wieder diesen Humor ein.
Ja,
die
sind auch echt ehemalige Entwickler von Monkey Island.
Also richtig. Ja, ich kam aber mit diesem 3D-Scheiß nie klar.
Der war aber da schon wieder relativ gut. Der war halt bei Escape from Monkey Island, da war der so richtig pixelig, schlechtes, kein Anti-Aliasing, schwierig.
Aber Monkey Island 4, ich habe es echt verdrängt. Ich sehe es, es ist ganz schrecklich. Ist
grauen.
Ein Trauerspiel, ja.
Ja. Nee, also wir freuen uns drauf. Und genau, was der Christian gerade angesprochen hat, wenn ihr später dazugekommen seid, wenn ihr die Geekzone nicht seit Episode 0 hört, dann schaut doch mal ins Archiv, schaut auf unserer Webseite, schaut bei Spotify sonst wo, scrollt mal ganz, ganz zurück. Da gibt es eine Folge 0, nicht mal die Folge 1. Und in der Folge 0 geht es um Adventures. Wenn ihr auf Adventure steht und wenn ihr jetzt auch gerade wegen Return to Monkey Island gehypt seid fürs Thema, dann hört euch die an. Unsere Audioqualität damals war noch etwas schlechter, als heute. Ich denke, wir waren damals schon trotzdem wahnsinnig strukturiert und organisiert unterwegs.
Professionell von Anfang an.
Aber wir hatten da ganz viel Spaß und wir sind da auch wirklich richtig chronologisch durchgegangen, die ganzen Adventures von früher bis heute. Hört euch das an, wenn ihr da Bock drauf habt und wenn ihr jetzt auch gehypt seid wegen Return to Monkey Island. Ja, kommt da nochmal ein Trailer? Wahrscheinlich kommt da schon nochmal einer. Da kommt sicher nochmal ein bisschen einer mit wechselnden Szenen und so.
Es liegt ja immer was auf Twitter von diesem Pseudodesigner, der nur nicht mal weiß, mit welchem Grafikprogramm das gemalt wurde.
Du mit deinem Pseudodesigner da.
Ja, ich suche den raus. Das ist echt, vielleicht noch im Laufe des Podcasts. Also bleib bitte dran.
Ja, vielleicht kommt da noch ein Callback von Tax.
Raus. Ja, genau.
Aber ja, okay, aber wir sind schon hyped. Der Philipp ist noch ein bisschen, also der wartet erstmal noch. Der steigt nicht direkt in den Hype-Train, glaube ich. Ich
habe Thimbleweed Park ja jetzt nicht so super gehuckt.
Tut
mir leid.
Obwohl, bei Thimbleweed Park bin ich ja immer noch etwas enttäuscht. Christian, hast du das jetzt eigentlich überhaupt schon mal gespielt?
Ich habe gedacht, du besprichst es jetzt lieber nicht an. Nee, ich hab's gespielt, aber ich hänge bei 2/3 oder so. Hab seit
Ach doch, so weit? Ach krass.
Doch, okay, ich habe schon relativ weit gespielt.
Okay. Ja. Ich hab's verschlungen, ich hab's geliebt.
Ja, wir hatten es ja schon ausführlich. Deswegen
ja,
auch bei Return to Monkey Island, ich bin halt kein Adventure-Gamer mehr, heute nicht mehr. Und
ungeduldig bist du, ungeduldig. Ja.
Eine letzte Trivia muss
ich noch loswerden. Ich suche dann immer, wo ist das Schwert, wo ich halt dann richtig jemanden...
wo ich die Gegner einfach umhauen kann. Genau. Atax, kommt jetzt Tweet, von dir was?
Genau, die Tage war's. Da hat Jonathan Ackley geschrieben hier, ich denke einer der Entwickler mit dieser Scrum 3D-Engine, dass sie in der Konfiguration, in den Config-Settings, den Menüpunkt eingebaut haben, Enable 3D Acceleration. Und sie hatten irgendwie dann Post von einem Typen bekommen, der schon lauter alle Grafikkarten sich gekauft hat, weil nie dieses Enable 3D Acceleration funktioniert hatte, was einfach nur ein Fake-Menüpunkt war. Und der hat sich alle Grafikkarten von Voodoo und hast du nicht gesehen gekauft. Und es hat nie geklappt und hat wahrscheinlich dann Vermögen ausgegeben.
In welchem Monkey Island war das?
Ich weiß
nicht. Ich kann mich an den Menüpunkt erinnern.
Aber gab es da nicht? Yeah. We feel pretty bad about that. Da gab es schon öfter so Sachen. Ja. Es gab da auch in Monkey Island 2, gab es doch auch so dieses Ding so mit Please insert this 22. Free,
ja, ja.
Also, wo dann die Leute Hotline angerufen haben, gesagt haben, hey, ich habe keine Disk 23, wo ist die?
Und ich habe mir doch...
rausgepatcht, den Witz, damit die Leute nicht mehr anrufen und so ein Scheiß.
Aber ich habe mir doch diese Collectors Edition gekauft mit allen Monkey Islands, die es bei Limited Run Games gab. Und da ist die ja drin, die Disk. Da ist ja wirklich eine Diskette drin.
Geil.
Diskette Nummer 23 von Monkey Island mit Label drauf und allem drum und dran.
Geil.
Ja, also ein bisschen Fan bin ich jetzt schon, deswegen bin ich jetzt einfach auch mega hyped und voll auf dem Hype-Train und lass mich da jetzt gar nicht von abbringen. Und Ron Gilbert hat so einen geilen Humor, auch seine Blogposts, egal was der schreibt man muss ihn wirklich...
Er ist ein lustiger
Vogel,
ja. Das
ist immer lustig, das ist immer irgendwie so lustig, ich muss in jedem Satz schmunzeln, den der schreibt.
Mhm.
Ja, echt sehr, sehr witziger Typ.
Ist ein lustiger Vogel, das kannst du sagen, ja.
Ja, schön. Dann über das werden wir auf jeden Fall sprechen, was der Christian angesprochen hat, dass wir auch mal unsere Trailer-Time nachhalten. Okay. Da werden wir drüber sprechen, sobald wir da dran waren. Cool. Ja, Tax, jetzt musst du mal aus deiner Twitter-Bubble raus, aus deinem Elon Musk Social Network. Und,
ja, genau.
Jetzt musst du mal über dein Content sprechen, weil du warst ja richtig fleißig dieses Mal. Meine
Fresse. Ich war irgendwie aktiv und ich wundere mich selber. Irgendwie vor paar Wochen erst, kann noch gar nicht so lange sein, weil ich das dann im letzten Podcast erwähnt hätte, kam ein Spiel für die PlayStation raus, für die PlayStation 5 natürlich auch kompatibel, The Ascent, ja, sozusagen der Aufstieg und nicht Descent.
Ich muss kurz widersprechen,
es gibt schon relativ lang, du hast es nur
spielen. Aber für die PlayStation,
ein Cross-Release gewesen. Das war eine lange Zeit Xbox-exklusiv.
Okay.
Yes. Genau. Yes. Und irgendwie, ich weiß nicht, das in meine Filterbubble reingespült, dachte ich, ach, der Screenshot schaut ja ganz witzig aus. Und es ist ein, ja, wieder mal so Cyberpunk Pseudo Blade Runner Optik gethemtes Ballerspiel. Und
in der ISO-Perspektive, glaube ich, oder?
In der ISO-Perspektive, wahrscheinlich wie es hier die meisten Leute aus Diablo kennen, was ich leider nie nie gespielt habe, leider.
Aber du magst ja auch keine Schwerter und keine
Ja, doch, so. Doch, Spaß wird es schon machen, aber irgendwie, weiß nicht, ich hatte nicht die Maschine dafür damals. Aber das Spiel hat mich auch ganz entfernt an so Bitmap Brothers Spiele erinnert, damals zu Amiga-Zeiten. Anyway, bevor ich das Spiel gekauft habe, habe ich ein paar Rezensionen durchgelesen und da war dann so der Kommentar, ja, geile Grafik, aber das Gameplay sucks und vor allem noch viel schlimmer, es hat tausende Fehler. Mhm. Aber irgendwie hat es mich gereizt, weil ich, weil ich die Tage noch mal Last of Us angespielt hatte und das ist ja alles grau in grau und dunkel und so.
Du hast schon wieder Last of Us angespielt.
Ja, oder weitergezockt. Und irgendwie brauchte ich dieses glowy Eye-Candy, ja. Und ja, machen wir es kurz. Ich habe das Spiel unerwartetermaßen durchgespielt, auch ohne Tipps und Tricks, muss ich gestehen. Natürlich im Easy-Mode. Mir hat es aber trotzdem schon gereicht. Und ein paar Sachen haben so richtig Spaß gemacht. Also zum einen hat es das Studio, dieses Neon Giant Studio geschafft, auf der PlayStation 5 mit dieser Unreal Engine eine schöne Sci-Fi-Optik hinzubekommen, ohne dass ich mich wieder mal über Pixel flimmern oder dermaßen aufregen muss. Wahrscheinlich haben das inzwischen alle Spiele, dieses temporale Anti-Aliasing oder dass du wirklich schönen Content siehst. Und ich war dafür, dass es echt nur diese isometrische Perspektive hat, wo auch die Kamera sich dann irgendwann komplett schwenkt. Ja, ist also komplett eigentlich 3D, aber je nach Szene ist sozusagen der Kamerawinkel vorgegeben. Konnte ich da super eintauchen und im Hintergrund sehe ich sehr, sehr viel schöne, detailverliebte Sci-Fi-Optik. Ja, also das macht mir echt Spaß. Was mir leider nicht gefallen hat, und ich glaube, war es der Christian? Der Christian hat es mal angespielt.
Ich?
Auf der Xbox oder du?
Ja, ich glaube, der Fips auch, gell?
Jo, wir haben es in der Runde mal gespielt hier mit Fuel und so weiter.
Ach so, nein. Ihr habt es im Koop gespielt.
Wir haben es im Koop, aber nur einen Abend, weil es uns allen, also ich glaube, es hatte keiner mehr das große Verlangen, das weiterzuspielen, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, ja. Also was ich echt sagen muss, was mir ganz übel aufgestoßen ist, ich hätte nicht gedacht, dass der Soundtrack so schlecht sein kann. Es ist sehr monoton, es ist immer die gleiche Musik und immer wenn Gegners kommen, kommt die gleiche Musik und selbst wenn die Gegners weg sind, läuft die Musik noch immer. Die läuft halt dann irgendwie so, Achtung, Actionsequenz .mp3, 30 Sekunden. Und es ist von Level 1 bis Level, ich weiß nicht, 49 immer die gleiche Musik. Und dazu ist dann noch die Musik nicht geil. Also ich glaube, das Spiel wäre der Pick schlechthin, wenn das echt noch passende Musik gehabt hätte. Das hat es aber nicht dabei gehabt. Und ich fand die Levels exhaustive. Also du läufst von, ich weiß nicht, ob man das Dungeon nennen soll, aber echt von einer komplexen Karte zur nächsten. Schön detailverliebt, aber und es gibt zwar auch ein Fast Travel, ja, dass du dann mit dem Taxi oder Aufzug dann in verschiedenen Ebenen wechseln kannst. Aber der Charakter bewegt sich einfach nicht schneller. Klar, du kannst dein Level hochskillen mit dem Evasion-Skill, dass du schneller ausweichen kannst. Aber irgendwas ist dann langatmig und
ich fand es unglaublich monoton.
Also genau.
Nicht nur die
besorge Musik. Das, hole das, ja, besorge dies, hole das.
Deswegen wundert es mich, dass du tatsächlich auch noch alleine den Nerv gehabt hast, das durchzuspielen.
Es fasziniert uns alle. Der Philipp, wir haben wir haben irgendwo mal noch wegen irgendwas anderem, dann haben wir geschrieben, der Tag spielt der das jetzt durch, du hast es doch gespielt, Philipp, und hast du ja gemeint, nee. Das hat dich nie so richtig abgeholt. Es ist ja auch ein Twin-Stick-Shooter. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht dein Genre, Tax.
Ja, es hat aber sehr starke Rollenspielelemente deswegen.
Aber das mag er ja auch nicht.
Ja, doch. Das Hochleveln, genau. Das war dann echt diese Sucht. Ich wollte dann hochleveln und hochleveln.
Ich glaube, den Tax hat noch die Optik gehuckt.
Ja, zuerst die Optik.
Die Optik hat dich gehuckt, weil das Gameplay kann es nicht gewesen sein. Ja, weil das Gameplay ist wirklich extrem monoton. Und du bist wahrscheinlich ein bisschen in diese Level-Up-Spirale reingekommen.
Wahrscheinlich. Ja, genau. Und das war, glaube ich, so wirst du dann auch irgendwann Glücksspieler. Weil es so monoton und blöd ist, war es echt so gutes Casual-Spiel. So, ja, wenigstens heute Abend noch von Level, ich weiß nicht, 29 auf Level 3.
Okay.
Nee, ich kann ja gleich auf Level 31, ja, so die XP abholen. Und dann, ah, geil, da kann ich ja die Waffe hochleveln, da baue ich noch die und die Experience Guild, dann habe ich die
Advanced Component. Das hat der Philipp gut analysiert. Also du warst auch gar nicht unbedingt die Game-Mechanik hat dich abgeholt, sondern wirklich das Belohnungssystem. Ja.
Genau.
Aber das muss es doch trotzdem irgendwie gute Spiele geben, die dir das auch geben. Warum spielst du denn immer so einen Scheiß durch?
Ja, aber
Christa wird ganz ehrlich. It's
rather offensive. Ich kann das Spiel nicht mehr sehen. Also am Anfang war ich ja total geflasht, welche Reflexionen, wie bunt und toll das ist. Und jetzt bin ich froh, wieder eine andere Optik zu bekommen und richtig heiß drauf, Cyberpunk jetzt richtig zu spielen.
Aber wie andere Optik? Es ist ja auch eine Cyberpunk-Welt.
Ja, aber The Ascent ist noch mal mehr Eye-Candy. Also es ist eigentlich das Wimmelbild, das Wimmelspiel unter den Cyberspielen.
Okay.
Ja. Also am Anfang fand ich es geil. Oh, hier, ihr kennt es ja von früher, die ersten Lens-Flares oder mit Photoshop, dieser typische 1995 Lens-Flare-Effekt. Und wenn du das einmal gesehen hast, im ersten Blade Runner war das, glaube ich, ganz
toll. Der J.J. Abrams immer noch in seinen Filmen jetzt macht, weil es sein Wiedererkennungssein ist. Ja.
Genau, bloß sind die natürlich cooler geworden. Und so war das bei The Ascent, dass ich dachte, boah, das ist ja cool. Weil teilweise stand ich da mit der Figur auf der Plattform und im Hintergrund bewegt sich relativ viel von der Hintergrundgrafik und habe ich einfach nur zugeschaut. Ach, ist ja lustig, diese Incredible Machine, die dort läuft, die Impossible Machine sozusagen, die ja gar nichts tut, so einfach nur so Pseudotechnik vorgibt, weil der Chor sich jetzt dreht, ja.
Das hat das Spiel also wieder zugeschaut.
Ja. Vielleicht hättest du es am PC spielen sollen. Ich lese gerade, es gibt für den PC tatsächlich eine First-Person-Mod und die schaut anscheinend tatsächlich richtig, richtig krass gut aus.
Das habe ich mir tatsächlich auch oft gedacht, weil das Spiel teilweise, weil es ja Unreal 4 Engine ist, von dieser isometrischen Ansicht in die First-Person-Ebene reinzoomt. Und auch im Fotomodus kann man ja sozusagen rausgezoomt dann in diese First-Person-Optik reinzoomen. Und das ist mir dann da bei dem Spiel abgegangen. Aber zum Glück habe ich jetzt hier für günstige, ist ja keine Werbung, 25 Euro doch noch das Cyberpunk geschossen. Und ich glaube, ich habe jetzt sogar schon das Tutorial absolviert. Das Tutorial im Tutorial.
Ja, gleichzeitig wirst du bei Cyberpunk weiterhin, obwohl es jetzt mit dem Patch wirklich gut wurde, immer noch ordentlich viele so kleine Glitches sehen, die dich wahrscheinlich ein bisschen beunruhigen.
Ja, es war tatsächlich so. Also kurzer Exkurs, wieder auf Cyberpunk umgestellt, ein paar Minuten weitergespielt. Und dann dachte ich, es hat sich im Hintergrund wieder was getan. Dann fährt der Typ wieder Auto und denke ich, was machst du am Lenkrad?
Ach du, immer mit deinen Typen am Lenkrad, dann schau halt dem nicht zu beim Fahren, sondern schau aus dem Fenster.
Ich habe die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut, ja.
Du hast übrigens auch gemerkt, dass man so Fahrten, wo man rumgefahren wird, auch skippen kann, ne?
Ja, genau, aber ich wollte ja erstmal die Welt kennenlernen, das war ja am Anfang so wie...
Als Beifahrer ist eine super Idee, dass
man... Welcome to Black Mesa, ja, so
ungefähr, ja. Aber ich finde es auf jeden Fall geil, dass der Taxis nach einem Cyberpunk-Spiel, als jetzt braucht er wirklich was komplett anderes, ein Cyberpunk-Spiel spielt.
Ja, auf jeden Fall.
Überragend. Also beim Christian verstehe ich das ja Elden Ring und dann als Kontrastprogramm Kirby, das kann man irgendwie nachvollziehen.
Ja.
Aber wenn du sagst, du kannst die Cyberpunk-Welt nicht mehr sehen.
Was durchgespielt hat, war doch dieses Cyberpunk-Taxifahrer-Spiel.
Dieses Cloudpunk, mega scheiße fand, genau. Ja.
Wobei Kirby, also klingt echt ganz süß, aber mir fehlt ja die Plattform dafür.
Ja,
ja und Demon's Souls, ja, muss ich halt irgendwann doch auch nochmal.
Obwohl, man weiß es nicht beim Tax. Der Tax ist wirklich, man kann nicht vorhersagen, ob er so ein Spiel auf einmal, ob es ihn dann doch hookt. Anscheinend braucht so ein Spiel nur ein einigermaßen gutes Belohnungssystem.
Wahrscheinlich, ja, genau.
Ja, es darf nicht flimmern und gut. Also es hat ja noch ein besseres Bestrafungssystem, aber es belohnt.
Ach ja, Tax. Aber cool, der Tax hat ein Spiel durchgespielt auf der PS5.
Ja, genau.
Krass.
Auch Achieved, Haken dran. Vorm Frühling sozusagen.
Und jetzt gibst du mal endlich deine Trophies und so frei, dass man da schauen kann, was du spielst.
Ja, der Tax ist jemand, der ist voll im Privacy-Mode unterwegs.
Ach du Scheiße, da muss ich das
jetzt mal... das hast du ganz...
Sowas transparent.
Das wusstest du gar nicht, ne, dass du im Privacy-Mode unterwegs bist.
Ich habe das jetzt bei Battlefield, habe ich doch schon freigegeben.
Naja, nee, du musst deine Trophäen freigeben und welche Games du spielst und so, weil sonst ist das ja ganz total
doof. Nur Freunde können das sehen, dann können wir
wenigstens
sehen, aber so kann man nichts sehen.
Nix.
Dann muss ich das machen. Es gab ja den Patch auch für die PlayStation 5 für variable Framerate. Müssen wir jetzt
die
vielleicht
kommt, gar nicht so bei mir ist sie aber noch nicht da, der Patch mit der
Variable Framerate. Ach so, war das eine Beta? Ich dachte, das ist einfach.
Wird ausgerollt diese Woche.
Kann dein Fernseher das?
Nee, doch dein Fernseher gar nicht. Du hast kein HDMI 2.1. Du hast kein HDMI 2.1.
Es hilft einem nicht, wenn man 30 Frames per Second Spiel hat, dass das dann...
Tags, wenn du kein HDMI 2.1 hat, bringst du das gar nichts.
Nein, Tags, der VFR-Patch, ein bisschen Trivia hier, ein bisschen Knowledge-Base bauen.
HDMI 2.1.
Der VFR-Patch, der synchronisiert eigentlich nur die Framerate von der Konsole mit dem Fernseher, damit du Tearing und dieses Shuddering vermeidest. Der bringt dir nicht mehr oder weniger FPS oder ein geschmeidigeres Bild, sondern nur, wenn dein Fernseher das unterstützt, wartet der Fernseher quasi aufs nächste Bild von der Konsole, bevor er dir wieder ein neues Bild
liefert. Also die synken sich sozusagen besser.
Ja.
Und dazu brauchst du aber HDMI 2.1 zwingend.
Genau, und ein Fernseher, der es unterstützt, diese ganze Syncing-Geschichte.
Cool, meiner kann es, Gott sei Dank. Werde ich testen.
Das sind, glaube ich, tatsächlich relativ wenige, was ich gesehen habe, die das richtig gut unterstützen bisher. Dass du wirklich was davon hast. Und es bringt dir auch tatsächlich nur was, wenn das ist auch so ein bisschen ein Modeding. Das bringt dir was, wenn das Spiel irgendwie zwischen 50 und 60 FPS schwankt.
Aha.
Sobald die Schwankungen stärker werden, bringt es dir gar nichts mehr.
Ja, sie haben jetzt, es ist ja jetzt so, dass sie, also wir schweifen ein wenig ab, aber sie haben auf der PlayStation ja einige der Exklusivtitel ja wirklich optimiert dahingehend und andere Titel, da schreiben sie ja nur, die können davon profitieren. Jetzt denke ich mal, die wirklich optimiert wurden, so Miles Morales und so weiter, vielleicht merkt man da ja was, keine Ahnung.
Kann schon sein. Miles.
Ja, tags, krass, tags hat ein Spiel durch auf der PS5.
Ja,
und was hast du noch getrieben? Weiter. Was hast du noch getrieben?
Eigentlich ganz kurzer Exkurs. Ich habe mir diesen Mac-Simulator angeschaut im Browser. Wenn man einfach eintippt, Mac OS 8 ab, wird ein Mac OS 8 geladen. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf normalen PCs läuft oder anderen Vorkriegsmodellen. Hier mit einem billigen M1-Prozessor fühlt sich das super schnell, super nativ an. Ein nach JavaScript cross-kompilierter Mac quasi. Und in diesem Mac sind auch Retro-Spiele drin. Also Prince of Persia.
Another World.
Another World, absolut, ja. Eins der besten Spiele, die es je gegeben hat, von hier unserem Franzosen damals, was er eigentlich alleine mit einem Kumpel gebaut hat. Ja, und auch dieser Flugsimulator. Ich dachte, es war eigentlich Falcon, es ist aber so ein F-18 sonst irgendwas Simulator. Und es läuft beeindruckend schnell und flüssig. Also eine schöne Dosis Retro. Ja, es gibt Emulatoren irgendwie, ja, schon seit längerem. Aber so schnell, flüssig habe ich das noch nicht
gesehen. Und es läuft halt einfach im Browser. Und übrigens, Secret of Monkey Island gibt es auch, ne?
Nein.
Doch. Ist auch drin. Sehr, sehr krass. Ja, genau. Das ist jetzt wirklich ein kleiner Exkurs. Also eine Webseite, geht ihr drauf, macOS8.app, und dann bootet halt wirklich in so einem Bildschirm ein macOS 8. Inklusive.
Ja, ich frage mich, wie lange das noch läuft.
Weil wenn ich mir das so...
Infringement oder so. Oder?
Also als ich draufgeschaut habe, wie gesagt, da sind halt lauter Games auch drin. Ich glaube nicht, dass die unbedingt hier Monkey Island drin... Ob das komplett läuft, weiß ich auch nicht, aber ich denke schon.
Ja, das läuft alles recht gut. Zuerst dachte ich, das ist echt so eine CSS-Verarsche, dass jemand wieder mal sagt, oh, ich kann mit HTML, CSS so eine Optik nachbauen, ich bin voll cool und kann Fraktale rechnen. Ich starte jetzt gerade mal Monkey Island.
Oh Gott. Okay, der Tax macht das direkt im Podcast nebenher. Okay.
Ja, der ist jetzt raus, der Tax, der spielt jetzt Monkey Island.
Ja, aber auf jeden Fall, schaut euch das mal an. Das wolltest du den Leuten mitgeben, oder? Wenn ihr macOS interessiert seid, und außerdem sind ein paar Retro-Games einfach drin, die man da dann zocken kann im Browser mit kaum Ladezeit.
SimCity, ja, genau. Also es macht echt Spaß. Und diese Einfachheit macht wieder Spaß, ja.
Aber was mich interessiert, Tax, hast du es ausprobiert? Da ist ja auch ein Photoshop drin. Funktioniert das dann auch im Browser?
Lustigerweise, ich hatte den gestartet und da kam dann eine Fehlermeldung. Da
war okay.
So Application Runtime. Hatte aber auch was mit der SimCity 2000, sehe ich ja gerade. Wie geil ist denn das?
Wir haben den Tax verloren. Ab jetzt nur noch, heute geht es nur noch zu dritt weiter. Der Tax muss jetzt SimCity 2000 im Mac-Emulator so spielen.
Ob ich den starten kann. Aber ich glaube, so schnell war damals ein Mac nicht. Also die Leute hätten sich die Finger danach abgeleckt, wenn du zeigen würdest, das ist hier der neue Über-Mac. Das finde ich sehr beeindruckend. Aber es zeigt auch, wie schlecht, also wie so zwischen, wie so schlechte PC-Konvertierung waren dann die Spiele beim Mac. Also so fasziniert die Spiele sind. Ich hatte ja damals den Amiga, das war echt deutlich besser, ja.
Ja. War halt nie so die Spieleplattform, ne?
Also das Image, was ich jetzt gerade starte, hier Adobe Photoshop 3.0 startet.
Und ja gut, machen wir inzwischen ein anderes Thema weiter.
Tax wurde abgehängt. Tax, hast du noch ein Thema? Oder?
Ja, definitiv. Ich habe noch ein Thema.
Okay.
Und ich habe noch ein Retro-Thema. Das passt
ja. Aber da, um das kurz abzuschließen, schaut euch das ruhig mal an, wenn ihr Mac interessiert seid. Und ein paar Retro-Games gibt es auch noch. Und man wird anscheinend ganz schnell belohnt, weil der Tax ist sofort hängen geblieben.
Genau. Also es ist
Top-Belohnungssystem. Ein
Belohnungssystem, ne? Da wird das schon laufen.
Ja, Tax, und dann hast du noch was konsumiert. Du hast sogar drei Dinge heute auf deiner Liste. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Aber da ein Late to the Party, ha?
Hey, definitiv Late to the Party. Wir haben es auch gehört, hier Hansi Hinterseher hat ja auch seinen Oscar dafür wieder bekommen, oder? Wie war das? Hans Zimmer für den Soundtrack von Dune.
Hab's nicht gecheckt, ja stimmt. Dune, ganz wichtig, Dune aus 2021, der Film, den Philipp und ich als Film des Jahres im letzten Jahr sogar in unserem Ranking hatten. Ne? Hast du jetzt erst gesehen, Tax? Schäm dich.
Den habe ich erst jetzt gesehen und ich muss ja die Vorstory geben. Ich hatte damals aus Versehen im Kino, wahrscheinlich mit 9 Jahren, Dune, der Würstenplanet angeschaut.
Der Würstchenplanet.
Wir sind dann auch mittelfristig aus dem Kino rausgegangen, weil es dann doch nicht so lustig, ulkig wie Star Wars war. Ich fand es damals aber gar nicht so schlimm. Jetzt in der neuen Version von Dune finde ich das einen sehr, sehr würdigen Nachfolger. Also echt extrem toll umgesetzt. Und obwohl der Film lange geht, ging es mir so, ja, Moment, ist jetzt Pause, wie geht's denn jetzt weiter? Also das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich den Film angeschaut habe, in dem so gefühlt, weiß ich nicht, auch wieder nicht so viel passiert, ja.
Aber er trotzdem kurzweilig ist, ne?
Ja, also wirklich, ich habe schon lange nicht mehr so gehabt. Ich so, das ist ja blöd, warum kann ich jetzt nicht Teil 2 anschauen? Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es eine Trilogie, oder? Geht jetzt irgendwie, kommen noch zwei?
Nee, es kommt auf jeden Fall noch einer, aber ich glaube, es sind drei geplant. Also sie haben sich noch nicht drüber ausgegangen. Also Part 2 kommt auf jeden Fall. Und ob Part 2 schon nochmal geteilt wird, ich tippe mal noch am Erfolg vom 1er, werden sie ihn wahrscheinlich deswegen schon teilen.
Und das Original, den Teil 1, kennt ihr auch bestimmt, oder?
Ja, aber ich kann den jetzt auch nicht mehr schauen. Das glaube ich, tut nicht gut.
Ich konnte den irgendwie noch nie schauen. Ich war da nie so ein Riesenfan von dem.
Ja, bloß in Teil 1 war irgendwie, dass sie ihre Stimme so als Waffe einsetzen können. Das war mir nochmal so.
Was meinst du mit Teil 1?
Die Version von Lynch halt, oder?
Ja, genau. Ach so, du meinst das Original. Genau, weil der neue heißt der Part 1. Das steht ja auch, da waren ja einige überrascht, der hat ja ein offenes Ende. Ganz am Anfang, wenn der Titel Dune kommt, steht auch drunter schon Part 1.
Ich bin froh, du den Ring am Ende vom ersten Teil noch hier in den Vulkan.
Ja, genau. Ja, aber Tax war erst angetan. Ich hätte ja gesagt, der ist ja rein optisch, vom Sound, von allem ist es ja für dich Overkill.
Ja, angetan, ja.
Also sag mal da, was deine Kritik ist. Philipp, halt dich fest.
Nein, ist einfach nur Gusto. Also super Film, aber ich glaube jetzt, das Jahr hat ja noch ein paar Filme vor sich, ja. Also ich würde ihn jetzt noch nicht als das Highlight.
Aber was hat dir denn nicht gefallen? Ich würde sagen, das ist der Tax-Film schlechthin.
Ja, ich glaube, dass ich da als kleines Kind mit dem wirklichen Original irgendwie schon so ein bisschen verdorben war und fühlte mich dann eher so an Kindheitserinnerungen erinnert.
Okay, ist
Also
einfach ein
technisch ist
Trauma.
er super
Das
gemacht.
wundert mich jetzt schon,
Ja,
weil
sozusagen,
gerade
genau,
eben
ja.
von der Optik und Akustik ist der Film halt echt super geil.
Ja, super
Aber
produziert,
halt
gar
so
keine
Style
Frage.
over Substance. Es sind halt so ein paar dumme Elemente drin. Ich finde halt diesen Paul Atreides, das ist halt so eine aufs junge Publikum gemachte Nulpe, die mir so ein bisschen auf den
Aber
Sack
du
geht.
mit junger Leid nichts mehr anfangen kannst. Das
Ja,
ist
bin ja
das.
nicht mehr jung, da darf er ja, oder? Er weiß, er hat ja Jason Momoa als Trainingspartner, als Kämpfer, der ihm das beibringt. Und er sagt dann noch so, ich habe gegen 700 von denen gekämpft. Die waren alle so stark. Das sind die besten Kämpfer, die ich je gesehen habe. Und da macht er den besten Kämpfer von diesem Tribe da halt einfach mal nebenbei fertig. Das fand ich halt, das fand ich so dumm, aber das fand ich halt, das ist halt immer dumm, weil ich mag halt diesen Schauspieler von dem Paul auch nicht.
Ah, okay.
Aber das ist so dieses Jammern auf hohem Niveau. Das war so mit Abstand der beste Science-Fiction-Film, glaube ich, den ich seit langem gesehen habe, weil der ist halt auch so Style. So, also dieser Style ist halt unglaublich
Auch die
geil.
Kostüme, oder? Wie diese
Mega.
verschiedenen Rassen aussehen und so, wahnsinnig
Ja,
krass cool
genau.
gemacht. Und
Auch
der
dieser
Sound dazu,
Professor,
diese.
da kommen die
Ja.
jetzt dann hoffentlich im zweiten Teil. Hakkonen heißen sie, oder? Eine
Ja.
größere Rolle
Mika
spielen. Wie heißt
Häkkinen.
der Scheiße, wie?
Mika Häkkinen.
Wie heißen die Bösen? Oh, jetzt oute ich mich aber als absoluter Dune-Noob.
Hakkonen.
Das ist halt schon, oder?
Hakkonen, ja, nicht
Ja.
Mika Häkkinen.
Was
Der
cool ist
Hokkaido.
an
Mads
Dune, dass
Mikkelsen, da
die
kommen die Mads Mikkelsen und die machen die alle.
Naja, Mads Mikkelsen ist halt
Diese
aber auch
ganzen
geil.
Sci-Fi-Effekte in Dune fand ich ziemlich cool, dass die so reduziert waren, so
Ach,
dass das Licht hinterher schwingt oder das Schild, je nach
könnte ich stumm schalten.
Ja, und
Geschwind
auch
als Impact sozusagen. Also wenn du langsam den Dolch dann durch dieses Schild führst,
Ja.
dann geht es durch. Und es ist so dargestellt, dass es nicht sozusagen vordergründige Effekthascherei ist, sondern es kommt so rüber, so, ja, was redst du da? Das Schildsystem gibt es ja schon seit 800 Jahren.
Das hat mir halt auch besonders gut gefallen, dass der Film, der macht relativ wenig, was er nur macht, weil es geil aussieht, sondern da ist schon
Genau.
viel Lore überall drin und viel, eigentlich,
Ganz
da
genau.
steckt was dahinter,
Macht
das finde
halt
ich ganz
nicht
geil.
die Geschichte, aber macht es der Film. Ich finde, das macht der Film schon, dass er viele Sachen macht, gerade
Findest
mit dem,
du?
was er ausschaut. Ja.
Naja. Würde ich jetzt nicht
Ja, gut,
gedacht
das
haben,
aber es
ja.
würde ich jetzt, habe ich aber nicht als Kritik eben ja nicht angebracht. Gerade eben ganz im Gegenteil eigentlich.
Ja, was
Okay,
war das?
aber er hat den
Ich
Tax nicht
habe die Bücher
vom
nie
Hocker genommen.
gelesen.
Ja, ich glaube, die
Ich will auch gleich outen. Ich weiß
Heuschreckenhelikopter
nicht,
oder
habt ihr
so,
die
die
Bücher gelesen
Wellenhalle
und
war
seid ihr
nicht
Fans von
meins.
den Büchern oder seid ihr, kennt ihr nur
Nee.
die Filme?
Ich bin ganz anders bei Dune sozialisiert. Ich bin über die Games zu Dune gekommen, ehrlich gesagt. Gar nicht
Ja,
über
genau,
den.
Dune 2 halt, ne?
Ja, genau. Und gerade diese Libellen-Helikopter, die sind doch
Ah,
wohl
die haben mich voll
obergeil.
gestört.
Ja,
Ja,
mega.
mich haben die voll gestört.
Ah.
Ich weiß nicht wieso, ja, weil ich das nicht gewohnt war vom ersten Dune. Was ich aber sehr lustig fand, die letzte Boba Fett-Staffel, das
Folge.
verschmilzt auch, ja, oder Folge, das
Es gab nur eine Staffel.
verschmilzt auch irgendwie mit dem Wüstenplanet, eher auch mit gegen den Wüstenwurm und Co.
Ja,
Also,
aber hier,
also kopieren sie hin und her, ja.
also,
Aber eher Star Wars kopiert er die Sachen, gell, oder?
dass Tatooine natürlich Ähnlichkeiten zum Dune-Wüstenplaneten hat, das ist nicht von der Hand zu weisen. Wer da von wem abgeschrieben hat, da müsste man jetzt schauen, welches. Ich glaube, die Dune-Bücher waren sind viel älter, oder? Die
Die sind
Dune-Bücher sind
älter,
doch
ja.
uralt.
Ich glaube auch, dass Dune zuerst war
Uralt,
und dann haben
naja,
sie es
70er,
übernommen. Ja.
glaube ich, oder? Hat die
Sind die
damit
nicht
gestartet?
vor den Star Wars Büchern, vor den Star Wars Ideen da gewesen?
Ich
Schauen
glaube,
wir
dass
doch
die
gleich
älter
älter
mal
sind.
nach.
Ich glaube, dass sich der Herr Lukas ein bisschen da inspirieren hat lassen. So ein
1.
Sarlacc Pit ist
Oktober
schon ähnlich.
1965.
Aha,
Ja,
ja.
der Lukas, der hätte sich mal ein bisschen mehr von was Vernünftigen inspirieren lassen.
Ach, und der Cliffhanger ist ja im Original Dune, reiten die doch auf den Wüstenwürmern. Und in dem neuen Remake vom Dune sieht man, dass sie das ja kurz starten wollte, dann wird sie bloß
Nee, aber
aufgehalten.
man sieht doch auch, welche reiten.
Ganz kurz nur
Das kommt schon noch. Das kommt schon noch. Es kommt.
Jetzt, ich denke, Teil 2 dann,
Ich
denke ich
denke,
auch,
dass
wenn man
Paul
das dann da.
Atreides ein toller Wurmreiter wird.
Ja.
Gehe ich mal von aus.
Auf den Wurmreiter, das ist auch.
die, I die, want to be the for the Worm Riders.
Ich finde, dass man, genau, den Wurmreiter könnte man direkt mal so als potenziellen Titel mit reinnehmen, mal überlegen. Ja,
Wurmreiter ist gut. Ich glaube, das sollte man sich nochmal überlegen, ja.
Aber dann will ich auch Dune bitte dieses Jahr noch sehen, den Teil 2 und bitte nicht in
2. Nee, der kommt nächstes Jahr. Kommt 23, was ich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Überleben wir auch, ja. Was ich faszinierend finde, dass sie für den ersten ja doch richtig viel Geld in die Hand genommen haben, aber sich nicht getraut haben, gleich die Zusicherung für den zweiten Teil. Also wie scheiße das gerade auch wieder läuft in Hollywood.
Ja, ja.
Was, also ich schiebe es jetzt mal auf die Pandemie und dann auf sonst nichts, weil ansonsten...
Ja, besonders...
Es gibt ja echt genug Sachen, die, wo dann halt einfach nichts mehr weiterkommt, weil sie halt in den, also sie sind nicht wirklich gefloppt, aber sie sind halt gegen den Erwartungen gefloppt. Und ich frage mich halt dann oftmals, was haben die denn für Erwartungen gehabt?
Ja, und gleichzeitig ja, ich will schon 80% Rendite, wenn ich da 10 Euro reinstecke.
Also um Denis Villeneuve, dem kannst du einfach die Kohle geben, der macht das schon. Also hat bisher immer ganz gut funktioniert mit den Filmen.
Ja, der hat ja sogar aus Blade Runner was rausgeholt. Den habe ich, glaube ich, länger gesehen, bevor ich eingeschlafen bin, als wie beim Alten.
Gut, dass ich mein Baldrian-Tee schon vorab getrunken habe, wegen dem Fips. Ich
habe mir gedacht, was der Tax alles bringen darf, dann darf ich auch mal sowas machen.
Ja, okay. Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, also, genau.
Okay, aber hatte ich interessant.
Also, man muss ihn gesehen haben, nee, guter Film, aber ich war nicht mindblown, so müsste ich sagen.
Ja. Du mit deinen HomePods brauchst einfach eine andere Anlage. Allein schon dieser Sound in dem Film ist brutal. Aber egal.
Also, ich musste mein Rating vom letzten Jahr nicht anpassen. Also, es wäre nicht mein Nummer 1 Film letztes Jahr geworden. Mhm. Deswegen passt es schon, dass ich ihn auch dieses Jahr erst nachgeholt habe. Aber er wird auch dieses Jahr dann nicht mein Nummer 1 Film, glaube ich jetzt mal zumindest.
Aber ja, let's see,
was der ist schon hoch kommt, dabei. Also war schon eines der Highlights dieses Jahr, was ich hier dann so heimkinotechnisch erlebt habe, muss ich schon sagen.
Na krass. Cool.
Oh, noch allerletzter danach.
Okay, der Tax nochmal. Aber dann hat er dieses Mal aber der Tax.
Die sind mir jetzt erst eingefallen. Ich glaube echt, unsere Nachbarn waren nicht da. Irgendwie das ganze Haus war leer und ich habe bei den HomePods wieder auf Normalmodus gestellt, weil man kann ja Bass reduzieren, dann hat es Bums. Und im normalen Setting, so wie Apple das Teil ausgeliefert hast, kannst du es in einer normalen Mietwohnung oder nicht mit einem freistehenden Haus nicht nutzen, obwohl ja die HomePods super klein sind. Das wollte ich dazu sagen. Also es ist sozusagen mit HomePod Normalmodus angehört. Ja, war gut, genau, aber... Mhm. Vielleicht hätte ich mehr Melodie erwartet, also mehr so Musik-Theme und es war mehr so klangkulissisch, ja. so der Chor und alles und klar.
Bei mir kam noch dazu, muss ich schon auch ehrlich gestehen, ich habe jetzt zweimal gesehen und beim ersten Mal habe ich im Kino gesehen und es war auch wie das erste Mal Kino nach.
Ja, stimmt.
Ich habe da war Rara schon mega krass. In 3D glaube ich sogar.
Ja.
Ich glaube sogar gutes 3D in dem Fall. Ich glaube, das 3D war sogar ganz gut. Ja.
Sollen wir mal dekadent sagen, so, wenn man Filmwertung eingibt, dann muss ich gestehen, ich habe es halt nur auf einen kleinen 65 Zoll angeschaut.
Ja, gut, aber das.
Muss man da vielleicht dann auch dann dazu sagen.
Mit deinem.
Kein Radio.
Mit deinem
Hardware-Gerät.
Hey, Alter.
OLED. Oh.
Ja, genau.
Okay, ja, dann wundert mich nichts. Ah, jetzt ist aber beim.
Bei 88 Zoll an oder 90 Zoll.
Jetzt ist aber beim Tax mal der Deckel drauf.
Ja.
Und wir haben eine neue kleine Sektion. Wir haben nämlich festgestellt, wir haben auch öfter mal so ein paar kleine Themen, die wir auf jeden Fall ansprechen wollen, ohne die jetzt groß in die Länge zu ziehen. Und deswegen haben wir jetzt einen kleinen Zwischenabbinder, der nennt sich Kleinkram-Time. So haben wir ihn getauft. Und da haben wir jetzt ein paar Punkte, die wir mal einfach abhaken. Das sind vielleicht auch ein paar News einfach für euch, dass ihr das auf dem Radar habt. Ich fange mal an. Ich habe zwei Sachen eingetragen. Das eine, ich habe schon öfter dazu was gesagt, und zwar die Kollegen, die sich gekümmert haben, in Deutschland meine Games nach USA zu schicken, damit die dort gegradet werden von VGA und dann zurückkamen und mir wieder zurückgeschickt haben, die haben jetzt diesen Service aufgegeben, dass sie sozusagen Games einsammeln in Deutschland und dann gebündelt ins Ausland verschicken zum Graden. Und zwar haben sie gesagt, sie sind unzufrieden mit der Qualität von VGA. Außerdem haben sie auch gemerkt, in Europa gibt es da einfach einen gewissen Markt. Plus es gibt hier eigentlich kein echtes Grading in Europa, das besonders gut ist, außer jetzt in UK. Da gibt es das UK Grading.
Europa. Mhm.
Ja, genau. Und UK ist ein bisschen schwierig, gerade überhaupt die Games. Da brauchst du nichts hinschicken, ja. Ist mega teuer auch alles mit Zoll und Scheiß und kommt überhaupt nochmal zurück. Und deswegen gründen die gerade ihren eigenen Service und nennen das Ganze Pixel Grading. Das ist der Name. Gibt auch schon eine Webseite mit einem Trailer. Die machen relativ viel auch schon auf YouTube, haben auch schon die Grades erklärt, haben die Preise schon erklärt. Ich glaube, das kleinste Tier, das ist vielleicht interessant für alle, wenn ihr da was graden lassen wollt, zahlt ihr 59 Euro. Da wartet man allerdings dann bis zu 6 Monaten, bis man sein Game zurückbekommt. Also das ist dann wirklich die günstigste Variante. Und ich glaube, die teuerste Variante, die ich gesehen habe, die war bei 120 Euro pro Game. Ist immer noch, die teuerste Variante ist gefühlt immer noch günstiger, als ein Game zu VGA nach USA zu schicken. Ne? Also das muss man mal überlegen. Und da bekommt man viel weniger. Und man bekommt halt sein Game bei der teuren Variante, glaube ich, in 2 Wochen oder so wieder zurück. Ja, da arbeiten die gerade dran. Gibt jede Menge News dauernd. Wie sieht das Label aus? Welche Grades gibt's? Dann haben die sowas eingeführt, dass man auch mit QR-Code dann die verschiedensten seine Games in so einer Datenbank finden kann, auch andere Spiele finden kann, von anderen vergleichen kann. Wird ganz viel Zeug kommen und die launchen den Service wohl diesen oder nächsten Monat. Also diesen Monat nicht mehr. Ich denke mal, dass sie im Mai launchen. Und dann habe ich auch schon die ersten Games vorbereitet, die ich da hinschicken werde. Um dann berichten zu können, wie das Grading bei den Kollegen funktioniert. Genau. Haben wir dann in Deutschland.
Aber da fehlt ja so ein bisschen der Nervenkitzel, wenn du das nach Deutschland schickst.
Aber das finde ich nicht so cool, ne? Obwohl, kommt drauf an, du kannst mit UPS oder mit Hermes verschicken, dann geht der Nervenkitzel.
Stimmt, genau. Hoch. Dann dauert es genauso lange und das schneidet dir auch jemand mit dem Cutter auf.
Genau. Das ist eine geile Idee, nur mit GLS oder sowas, genau, mit meinen Lieblingsversendern. Ja, genau. Aber hier, Grading in Deutschland, dann für Europa, muss man auch mal sagen. Das ist dann das Einzige eigentlich. Das sind die Einzigen. Und die ziehen das gerade hoch. Sehr überzeugt davon, dass das was wird. Und sehr motiviert sind die Kollegen.
Ziemlich cool. Jetzt muss sich halt dann nur auch jemand für diese Grades, die sie vergeben, interessieren. Ne?
Das ist genau, halt das ist halt immer so ein Thema. Das muss halt was wert werden. Aber ich glaube, die haben auch Kontakte. Die sind selber ziemlich starke Sammler. Die sind in der Szene also recht groß. Der eine von den beiden, der was hat er gesagt im Video, hat über 1000 gegradete Games.
Wahnsinn.
Das also hat auf jeden Fall zu viel Zeit und zu viel Kohle.
Und zu viel Kohle, aber der ist in der Szene ziemlich groß. Die haben Connections in die Szene. Ich glaube, dass dadurch kann da schon gut was funktionieren. Ja. Genau, wollte ich nur mitteilen für die Grading-Fans da draußen, für die Retro-Fans auch. Vielleicht habt ihr ja doch mal Bock, dass ihr ein original verpacktes Spiel, das ihr zu Hause habt, einfach mal einsendet. Und sie graden auch Games, die nur complete in Box sind. Das bedeutet, die müssen nicht eingeschweißt sein, nur in gutem Zustand. Das ist auch noch eine Option. Genau, das war die eine News, die ich geben wollte. Und die andere News, die können wir auch kurz fassen, weil da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Sony hat kurz nach unserem letzten Cast ja jetzt endlich ihren neuen PlayStation Plus Service angekündigt, ne? Dass sie endlich es hinbekommen, das ist ja für mich das Wertvollste dran, dass sie PS Plus und PS Now verschmelzen und das Ganze im Prinzip ein Service wird mit verschiedenen Tiers, ganz basic nur mit Plus und ein paar Gratis-Spielen bis zu, ich kann streamen, ich kann sogar PS3-Spiele, eine relativ große Auswahl streamen und so weiter. Verschiedene Preistiers, wirklich günstig ist es nicht, würde ich sagen, wenn man das höchste Preistier nimmt, ne? Aber ich glaube, 120 Euro im Jahr kostet es dann. Aber man bekommt halt einen riesen Game-Katalog, kann streamen und so weiter. Man weiß noch nicht genau, welche Games drin sind. Sie haben immer so vereinzelt schon gesprochen, die und die Exclusives. Der größte Unterschied zum Game Pass, würde ich sagen, ist, dass sie keine Day-One-Sony-Exclusive-Releases drin haben werden. Also das ja, haben sie...
Ich habe noch nicht gesagt, wann die da auftauchen. Und das finde ich eigentlich genau den Schadepunkt an dem...
Ja, weil ja, du immer alles einfach hier umsonst haben willst.
Ja, natürlich. Na, ich zahle ja dafür. Das hat ja mit umsonst nichts zu tun.
Nee, ich glaube, Sony muss es einfach nicht tun. Beziehungsweise sie haben aktuell noch nicht das Gefühl, dass sie ihren Service dadurch so pushen müssen. Weil das ist, glaube ich, für den Game Pass natürlich... Aber das ist der Mega-Game-Pass-Push in meinen Augen, dass du sagen kannst, dass jedes Microsoft-Studio-Game einfach direkt zum Launch kostenlos in Anführungszeichen im Game Pass ist. Das ist schon ein Marketinginstrument.
Ja, exakt. Und ich kann insofern, also ich bin gespannt, wie sich das mit Sony entwickelt. Sie fangen da ja jetzt gerade erstmal damit an, ob sie jetzt in einem Jahr nicht vielleicht doch die Notwendigkeit sehen oder einfach das Marketinginstrument auch sehen. Ja. Also ich, sagen wir mal so, ich...
Gelassen, hat er gesagt, aktuell passt es
nicht. Aktuell,
ja.
Ich meine, sie können ja jederzeit anders sich umentscheiden, was reinkommt, was nicht reinkommt.
Ich kenne ja durchaus im Jahr Microsoft den Game Pass immer noch zu diesen Schleuderpreisen raushaut, mit hier jedes First-Party-Spiel am ersten Day One im Game Pass für 15 Euro im Monat oder was du zahlst.
Da ist genug Geld in der Kasse anscheinend.
Ich glaube, erstens ist da genug Geld in der Kasse.
Ja, bei Microsoft ist Geld in der Kasse, aber trotzdem ist...
Ja, aber Christian, ich glaube einfach, dass die Regelmäßigkeit und die Sicherheit der Einnahmen das aufwiegt.
Und der Ausbau der Plattform immer mehr.
Der Ausbau der Plattform, also...
Ein dauerndes Geschäft, Verlustgeschäft wiegt da gar nichts.
Wieso soll das denn ein Verlustgeschäft sein? Du machst ja die Kohle...
Weil der Game Pass ein Verlustgeschäft ist. Seit jeher und immer
noch. Das wissen wir nicht. Das gibt genug Leute, die das Gegenteil behaupten. Also das ist eine Annahme. Ich kann es mir zwar auch nicht, ich kann mir es persönlich nicht vorstellen, dass wir mit einem Mörder Kohle machen, ne? Aber am Ende ist es doch so, wenn du sagst, okay, wie viel Smash-Hits, die sich richtig krass gut verkauft hätten, kommen im Jahr? 3 oder 4? Ja? Dann hast du halt auch in den anderen Monaten einen regelmäßigen Umsatz. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so ein schlechter Deal ist. Und mal gucken, was Sony da jetzt macht.
Ich sag mal so, die machen es nicht zum Spaß. Die, glaube ich, wissen, was sie tun. Bei Sony ist es gerade so, die mussten jetzt erstmal was tun, weil jetzt
erstmal nachziehen.
Erstmal hat jeder drauf gewartet und zum anderen war dies ein riesiger Kraus, dieses PS Plus und PS Now, und kein Mensch hat verstanden, warum gibt es die eigentlich als 2 verschiedene Services, warum nicht einfach zusammen. Ich glaube, das war jetzt mal wichtig. Und 22.06. launcht das Ganze in Europa, wenn ihr bestehende Services habt.
Jemand von euch das größere Paket holen? Weil ich werde
Ich hole mir das Dicke. Ich hole mir das ganz große, weil ich will sehen, was alles drin ist und will es durchtesten. Und wenn ich dann merke, dass es Kacker ist, dann grade ich wieder down.
Ja, ich hab's. Mal schauen. Ich schau mal, was da so drin ist. Man wird es ja sehen. Man
kann genau, ich werde auch erstmal schauen.
Mich interessieren manche PS2-Sachen und PS3 kommt ja auch nicht so richtig. Es gibt ja wieder Gerüchte für PS3-Emulation und sonst irgendwas. Jetzt schauen wir mal. Aber ich habe.
Ja, muss ja emulieren. Naja, gut, es wird ja
gestreamt. PS3 wird doch nur gestreamt, dieses doch, oder?
Ja, aber es gibt trotzdem Gerüchte über PS3-Emulation. Das ist,
ach, krass. Genau, aber ich glaube, das ist das Wichtige, jetzt mal schauen, wenn es launcht, was ist alles drin. Ich denke mir, ich werde mir initial mal das mittlere Tier holen, damit ich auch streamen kann, mal schauen, was oben drin ist. Wie gesagt, 22.06. Das Lustige ist ja, ich habe ja ein PS Plus und PS Now Abo. Mein PS Now Abo läuft allerdings irgendwie ein paar Tage vom 22.06. ab. Also alle, die ein Abo haben, werden ja direkt überführt in das entsprechende Tier.
Du musst halt neu. Hey, deswegen kaufen wir jetzt alle nochmal wie blöd hier PS Now.
Ja. Da gab es auch schon irgendwie eine Hintertür, wie du relativ günstig der Guthaben schießen konntest, damit du über Jahre versorgt bist. Haben sie auch schon irgendwie wieder dicht gemacht, diese Lücke, diese Möglichkeit. Ja, jetzt mal abwarten. Das wird auf jeden Fall hier ein Thema sein, da werden wir drüber reden. Mal schauen, was alles drin ist. Es gibt nur so ein paar Promo halt immer, ja, es ist ein God of War drin und es ist das drin. Aber was so in Gänze drin ist, da wird halt auch wieder unglaublich viel Ausschuss drin sein.
Ja, machen wir.
Das ist vollkommen klar.
Muss man gucken.
Genau, 22.06. notiert es euch im Kalender. Dann könnt ihr überlegen, was ihr da macht. Cool. Dann hat der Christian, glaube ich, auch noch was draufgepackt. Oder der Philipp hat was draufgelegt auf die Liste.
Ich habe noch was geguckt. Ich habe nämlich hier auf Netflix Leas 7 Leben, eine französische Miniserie angeguckt, die aus Gründen tatsächlich auch inhaltlich gar nicht so schlecht passt. Diese Gründe hat nämlich der Christian mit Last Night in Soho geliefert. Also von der Grundstory ist das nämlich tatsächlich gar nicht so weit voneinander weg, weil die Lea, also das ist im Prinzip eine Coming-of-Age-Geschichte, stehen ja die Franzosen drauf, ne? Eine Froschschenkel und Coming-of-Age-Geschichten und Rotwein. Ja? Lea ist halt so eine Spät-Teenagerin, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, ich glaube 17, 18, 19, irgendwo in der Gegend, ein bisschen des Lebens überdrüssig, unglücklich in ihrer kaputten Familie, in ihrer kaputten Scheißgemeinde irgendwo, weil sie jeden Tag nur Froschschenkel und Rotwein gibt und schießt sich gescheit ab bei einer Party und findet ein Skelett in so einer komischen Schlucht irgendwo da in so einem Wald in der Nähe. Und damit geht dann eigentlich die Story los, weil relativ schnell klar wird, dass irgendwie das ein Junge ist, der vor 17, 18, 19 Jahren, 20 Jahren da verschwunden ist, bisschen mehr. Und sie reist dann jede Nacht, wenn sie schläft, deswegen sage ich, es ist so thematisch nicht so weit weg, übernimmt sie eine andere Person aus der Jugend ihrer Eltern und ihres Umfelds. Also mal den, der da ermordet wurde, mal ihre Mutter, mal ist sie dann ihr Vater und so weiter. Und erlebt die Geschichte jeweils aus der Perspektive dieser Person und verändert natürlich auch Dinge, wie sich das bei Zeitreisegeschichten so gehört. Und will am Ende diesen Ismail, diesen Jungen, der da ermordet wurde, will sie retten.
Okay.
Und das ist eigentlich tatsächlich eine ganz nette Coming-of-Age-Geschichte. Also wenn man sich sowas ab und zu mal gerne anschaut, kann man das, finde ich, durchaus machen. Das ist halt Coming-of-Age in den frühe 90er, Anfang der 90er Jahre, 1991 ist sie da immer, als ihre Eltern halt noch jung waren und gerade frisch verliebt und was weiß ich was. Und du hast dann quasi das Coming-of-Age aus 7 verschiedenen Perspektiven zur gleichen Zeit.
Ja, und es ist auch Produktionsland Frankreich. Also das ist dann so Netflix Frankreich. Da muss man schon auch drauf stehen, auf den Style wahrscheinlich.
Es ist nicht so extrem. Also ich bin jetzt ja eigentlich, ich würde mich jetzt nicht als frankophiler Cinematograf, Cineast bezeichnen. Ja, so das französische Zeug ist manchmal echt anstrengend, aber es ist eine für Frankreich Verhältnisse eine relativ mainstreamige Produktion. Hat ganz ordentliche Schauspieler. Ich meine, Oscar wird von denen wahrscheinlich keiner kriegen. Aber es ist halt so, es mischt halt so diese Zeitreisegeschichte mit so ganz viel diesem, jeder in dieser kleinen Stadt hat so quasi seine eigene Leiche vergraben, ne? Leiche im Garten.
Ja.
Insofern fand ich das eigentlich erstaunlich unterhaltsam. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich die 7 Folgen fertig gucke. Aber,
ja, aber das ist jetzt schon interessant, Last Night in Soho, das ist ja wirklich auch so Zeitreise, Körpertausch, mäßig.
Super ähnlich.
Ja, also wenn man da gerade im Fahrwasser ist, eigentlich müsste der Christian jetzt schauen, weil er ja gerade auch das mag. Man könnte natürlich dann enttäuscht werden, weil es ja vielleicht doch eine andere Production-Value ist.
Christian, so diese Art des Coming of Ages, so Age so geil finden wird, bin ich mir nicht sicher. Ich weiß, du magst sowas.
Ja, Morgan, wir haben ja festgestellt, er mag die jungen Leute nicht mehr. Also so.
Ich kann mir dann immer daran erinnern, wie das war.
Ja, das ist, wie gesagt, also ich finde, man kann sich das anschauen, wenn man jetzt nicht unbedingt
eine große Action... Ich mag Coming of Age.
Nee, aber weil wir vorhin festgestellt haben, dass du den Dune-Schauspieler nicht magst.
Keine jungen Leute.
Die jungen Leute
halt nicht. Ich mag hässliche junge Leute nicht.
Oh, dann schaust du nicht, sind Franzosen, Christian. Das darf ich nicht sagen, gell.
Ich habe vorhin mal hier Netflix aufgemacht und mir auf meine Liste gepackt. Jetzt habe ich aber vergessen nachzuschauen, wie viele Folgen das hat.
7.
Okay.
Das sind dieses Leas 7 Leben, also 7 Folgen.
Ja, stimmt.
Cool, aber dass wir hier im Motto der Kleinkram-Time bleiben, machen wir auch direkt weiter. Also Leas 7 Leben, Netflix, ihr wisst jetzt alles dazu. Wenn ihr Bock habt, schaut es euch an. Christian, du hast ja was Ähnliches hier draufgepackt.
Ja, genau. Ich habe auch so einen ähnlich anspruchsvollen Film. Der kommt aber aus Taiwan, nicht aus Frankreich. Heißt The Sadness. Und ist so.
Die essen aber auch Frösche, gell?
Die Taiwanesen, die essen wahrscheinlich alles. Also wenn sie was, wie heißt das immer so schön? Wenn es Beine hat und es wird nicht gegessen, dann ist es der Tisch. Hat mir mal ein Chinese erzählt, ohne Schmarrn. Also den Spruch hat mir ein ehemaliger chinesischer Kollege da.
Geil.
Hat immer gesagt. Oh, bei uns heißt es immer, wenn es Beine hat und wir essen es nicht, dann ist es der Tisch. Egal, das hat was aus Taiwan von einem, mittlerweile habe ich es gelernt, ist ein kanadischer Filmemacher, der, glaube ich, aber in Taiwan lebt schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist ein self-made Virtual FX Künstler und Regisseur. Also der hat früher so, war der so ziemlich stark in der Graffiti-Szene und hat damit angefangen, so in Design und Kunst. Und hat sich dann in Animationstechnik eingearbeitet und halt dann in Grafikeffekte und virtuelle Effekte und sonst irgendwas. Und jetzt ich habe mal was von einem Kurzfilm von ihm hier erzählt. Da habe ich jetzt den Namen schon wieder vergessen. Wir können den dann verlinken in den Shownotes. Der war nämlich sehr, sehr faszinierend, dieser Kurzfilm. Den gibt's auf YouTube. Und jetzt hat er seinen ersten langen Filmdebüt gemacht, in der Pandemie in Taiwan gedreht, der über einen, und das muss man sich halt jetzt auch, muss man jetzt auch anschauen mögen, es geht um eine Pandemie, um ein Virus, der ausbricht. Und wie der kreativ, mutiert, weil er nämlich Ähnlichkeiten zum Tollwut-Virus hat. Und die Leute und die befallenen Leute, also die Mutation zerstört oder greift den Teil im Gehirn an, der sowohl für die sexuelle Libido, sexuelle Steuerung und für die was ist das andere, für das Schmerzempfinden, glaube ich, oder sowas dann zuständig ist. Und die Befallenen haben dann größte sexuelle Freude daran, Menschen weh zu tun und sie zu malträtieren oder auch zu vergewaltigen.
Aber ich habe den sogar gesehen.
Was? Und der ist sowas ist nicht hängen geblieben. Ich finde die Beschreibung schon eklig.
Ja, doch, das war eine, nee, das ist ein anderer, aber ich habe neulich auch so einen Film gesehen, wo sie irgendwie die Zombies der Meinung waren, man müsste die Leute jetzt zu Tode lieb haben.
Ja, also naja, es gibt schon auch so, also es gibt schon sexuelle Gewalt, aber es ist nicht so, dass sie zu Tode ficken, sondern es ist meistens schon so, dass sie sie halt irgendwie ausweiden dabei, während sie sie vergewaltigen oder so.
Mhm.
Du hast mich mal angeschrieben, so, hey, sagt dir der Film was? Der soll ja so krass sein. Und da habe ich gesagt, ja, der ist letztes Jahr ist der durch alle Fantasy-Filmfeste gegangen und als brutalster Film aller Zeiten. Und schnell neue Maßstäbe. Und dann kam natürlich noch das eine zum anderen, dass er halt in Deutschland im Kino lief, noch ungeschnitten, ab 18. Und die DVD-Veröffentlichung hat die FSK aber keine Freigabe erteilt. Somit hat er nur eine, also der hat ja, glaube ich, die gehen noch zur Spio JK, um sich halt da noch das Logo abzuholen, aber ist auch schon wurscht, ob du jetzt eben keine FSK-Freigabe hast, du darfst den Film nicht öffentlich in Kaufhäusern verkaufen. Solange der jetzt aber noch nicht indiziert ist zum Beispiel, darf den auch jeder Streaming-Anbieter, und das hat Amazon halt den halt eben auch und Apple auch, haben die den ganz normal ungeschnitten im Streaming. Okay. Und irgendwann kann das sein, dass der da mal eben nicht mehr, ich habe keine Ahnung, wie das passiert, was dann passiert, wenn ein Film indiziert ist, ob der dann aus diesen Streaming-Bibliotheken verschwindet. Wenn du ihn mal gekauft hast, verschwindet er nicht. Also das heißt, ich habe ihn mir gekauft, ich kann ihn jederzeit dann auch sicherlich weiterschauen. Und sie haben auch gesagt, sie werden keine geschnittene Version veröffentlichen, was ich auch sehr, sehr gut finde und das natürlich begrüße, weil sonst hätte ich mir den auch nicht zugelegt. Und ja, ist schon Schlachtplatte. Also das heiligt. Und was halt aber gut ist, er ist, also es ist so witzig, man liest dann so, brutalster Film aller Zeiten und so, und dann, das stimmt natürlich nicht. Also es gibt schon Filme, die sind abartiger, speziell so in diesem Amateursblätterbereich und Zeug, aber die sind halt natürlich deutlich schlechter gemacht. Der Film ist halt richtig gut gemacht und der hat so gute Effekte und ist zeitgleich auch noch ein recht guter Horrorfilm. Er ist jetzt nicht das Beste, was so ein virusinfizierten Film jeweils hervorgebracht hat, weder atmosphärisch noch sonst irgendwas, aber allein so ein Gorbauer wie ich erfreut sich halt an diesen Spezialeffekten, die so gut gemacht sind. Ich habe auch ein Interview mit ihm gehört, das haben von Devils and Demons, die haben den da interviewt und es war sehr, sehr toll, das Interview. Da hat er auch viel erzählt, dass er auch da Wert drauf gelegt hat, dass es halt praktische Effekte sein muss, weil für einen, so einen Splatterfilm, das geht nicht, dass man so viel am Computer damit macht und sowas alles. Und das war, es ist halt echt, jeder, der so Splatterfilme mag, sagt, ja, muss so sein. Und das sieht man halt auch und das ist toll. Die Schauspieler sind auch gut, sind alles eben taiwanesische Jungschauspieler. Manche sind dabei, die sind relativ bekannt in Taiwan. Die hatten auch arge Probleme, weil der hat in Taiwan so ein bisschen so einen schlechten Ruf, weil mit Virus und natürlich dann auch so ein bisschen China-kritisch ist er auch so ein bisschen natürlich. Und da hat er nicht das beste Standing. Aber also echt toll. Also ich fand, der hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dieser Film ist ein Muss für Horrorfans und eine Mutprobe für alle anderen.
Ach Quatsch.
Das sind so Headlines, die man da dann liest.
Also ja, ich bin natürlich auch, habe auch schon viel gesehen, deswegen, es hat schon ein paar
Also Geschmack. mich ekelt allein die Beschreibung an, wenn ich mir das durchlese, habe ich keinen Bock, das zu schauen.
Dann ist es eine Mutprobe für dich.
Wahrscheinlich.
Das ist eine Mutprobe für dich, genau.
Irgendwie ist also das, hört sich das war, ich halt mega das eklig an.
Gesehen, wo dann einige gemeint hat, oh, ist alles übertrieben, der hätte eine FSK 16 bekommen sollen. Nein. Also
okay. Also der hat seine FSK 18 schon verdient.
Er hat sie ja nicht, die FSK 18, aber ich bin da ja kein Freund. Also solange nicht irgendwas Menschenverachtendes oder Verfassungsrechtliches da drinnen ist, warum sollte man dann Filme schneiden?
Okay, also menschenverachtend ist es nicht, liest sich halt so.
Menschenverachtend ist es schon, aber also ich meine, du siehst es zum Beispiel nicht, wie, also es gibt ja diesen, so einen anderen Skandalfilm.
Die sind ja eh schon tot, dann ist ja egal.
Nee, sind nicht tot, sind keine Zombies, sind ja
infiziert. Ach so, scheiße.
Ja. Der Serbien-Film gibt es ja, so ein anderer Skandalfilm, der vor ein paar Jahren da mal so die Runde gemacht hat. Der ist ja zum Beispiel auch verboten, weil dort ein Baby vergewaltigt wird. Und ich meine, okay, da Alter. Halt dann schon auf. Ja, also.
Okay, aber du schaust den ja aus cineastischen Gesichtspunkten und du sagst ja auch, der fasziniert dich auch, weil er einfach geil gemacht ist, sozusagen.
Mega, mega. Also wirklich steckt viel drinnen, auch so Details, die dann auch in dem Interview, das kann ich dann auch sehr empfehlen, wenn man sich dafür interessiert, dann nochmal zum Tragen kommen. Ansonsten ist es halt schon so eine 0815 junges Paar. Sie geht in die Arbeit, er ist so ein Versager. Dann bricht dieses Virus aus. Er ist auf einmal konfrontiert mit lauter Irren, die sich abschlachten. Und seine Freundin ist in der U-Bahn. Da bricht das Chaos aus, weil einer irgendwie alle abschlachtet da drinnen. Und dann will er sie halt retten. Und dann versuchen sie sich halt zusammen zu finden und zu entkommen. Und total Banane. Dann gibt es noch so eine Szene im Krankenhaus mit so einem verrückten Wissenschaftler. Alles doof. Das ist, gewinnt alles keinen Pulitzerpreis. Aber die Effekte, meine Herren.
Okay, krass. Also Effekte wirklich on top. Krass. Mhm, also hier, Kleinkram treiben. Wenn ihr viel Blut vertragt und auf Effekte steht, The Sadness. Ja, wahrscheinlich hat man dann eh schon was davon gehört, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Kommt man wahrscheinlich an dem Film gar nicht vorbei.
Du hast vorhin gesagt, ich habe dich darauf hingewiesen und dann selber nicht angeguckt. Ne? Das ist natürlich ein...
auch interessant. Der, wo du darauf hingewiesen hast, gab es ihn ja auch noch gar nicht. Der ist jetzt ja auch erst vor ein paar Wochen, drei, vier Wochen.
Ja, ich habe dann einfach aus den Augen verloren wahrscheinlich.
Ja. Also ich bin mal gespannt, ob der dann ganz normal zum Leihen auch gibt. Also aktuell ist er weder indiziert noch
sonst. Ich hab ihn jetzt gerade mal für die 13 Euro schnell noch gekauft.
Ja, genau.
Das hatte ich jetzt so angesprochen, die Beschreibung, okay.
Ja, dem Philipp traue ich das schon
zu. Ja, sonst Blätter, so viel. Christian hat dahinter geschrieben, so viel Blut. Ich glaube, natürlich kaufe ich das.
Ja. Tax, spricht dich da auch an? Ah, der Tax ist Mac OS
spielen. I was distracted.
Tax ist unglaublich. Tax, das ist hier keine Videokonferenz in der Arbeit.
Ja, ich weiß doch.
Was war die Frage nochmal?
Ah ja, ich hatte gerade ein Problem in der Verbindung. Okay.
So Kleinkram-Time, ich rede viel zu viel, sorry.
Ja, du hast noch einen Kleinkram-Time-Punkt. Da hast du schon mal was dazu gesagt. Da kannst du jetzt nochmal abschließend was dazu sagen.
Genau, ich habe schon mal erzählt von unserer Horror-Koop-Party mit, was hatte ich, von damals habe ich von House of Ashes erzählt, Dark Pictures Anthology, von Supermassive Games, den Machern von Until Dawn, die haben ja drei Spiele rausgebracht, eben Man of Medan, Little Hope und eben House of Ashes. Und wir haben uns nicht ganz von hinten nach vorne durchgearbeitet, sondern haben halt erst House of Ashes und danach Man of Medan und jetzt Little Hope auch gespielt. Und was soll ich sagen, wir freuen uns sehr auf The Quarry, der das nächsten Monat erscheint, und ich freue mich auch sehr auf die vierte Episode von Dark Pictures Anthology. Und ich werde jetzt mal verarschen von hinten nach vorne. Also das, ich habe mich
bewegt von hinten nach vorne. Der Chat ist schon wieder so kindisch heute, das ist Wahnsinn. Aber ihr habt alle drei durchgezogen, ne?
Wir haben alle drei durchgezogen, die haben unterschiedliche Qualitäten und Schwächen.
Aber auch stärker.
So richtig scheiße fand ich keinen davon. Aber wegen dem Koop. Also ich glaube, alleine brauchst du es nicht spielen. Also ich habe Until Dawn alleine gespielt und es hat mir Spaß gemacht, aber ich glaube, von diesen drei Spielen hätte mir keines alleine Spaß gemacht. Es hat ja diesen Koop-Modus über Internet und es hat einen Koop-Modus und Couch-Koop-Modus, den ich mir auch interessant vorstelle, dass man dann eben den Controller hin und her reichen kann, dass jeder eine andere Person spielt. Und das, glaube ich, ist auch ganz witzig. Aber also die inhaltlichen Qualitäten sind schwer vorhanden, also wenig vorhanden. Also die
Story. Warum funktioniert Koop so gut? Weil man da auch immer zusammen entscheiden muss, wer jetzt welche Entscheidung trifft und wer stirbt und sowas, nicht oder? Irgendwie zusammen, so.
Also jeder für sich, man sieht es auch nicht. Also man sieht dann nur, ist jetzt gerade am Entscheiden.
Ach,
und
geil.
Dann kannst du was entscheiden und das ist halt dann so witzig, weil du kannst halt dann doch in dich falsch entscheiden und hat dann gleich rigorose Auswirkungen, dass einer stirbt. Und es ist halt alles besser durch Koop, wenn du dann halt den Gegenüber verarschen kannst, so wegen dir ist der jetzt gestorben.
Ja, ja, ja.
Und ich bin ja der König von Quicktime-Events, also es gibt ja so dumme Quicktime-Events, wo du im Takt X drücken musst zum Puls, zu deinem eigenen Puls, damit du ruhig bleibst und nicht Geräusche machst und auf. Mhm, das habe ich regelmäßig versaut. Furchtbar.
Aber du bist doch eigentlich so timingmäßig, das müsstest doch hier von deinen ganzen Dark Souls-Eskapaden müsstest doch drauf haben.
Ja, keine Ahnung. Also ich habe auch die Quicktime-Events bei God of War, fand ich sogar gut. Oder war echt gut, aber irgendwie das habe ich alles. Das war, also es gab, waren auch unterschiedlich implementiert, wie ich finde. Beim Man of Medan wurden die nicht angekündigt und die waren so kurz, die hast du teilweise nicht schaffen können. Und bei Little Hope wurden sie angekündigt und waren auch besser schaffbar. Und somit war das dann. Es gibt auch so Accessibility-Features, dass man die, glaube ich, komplett ausschalten kann.
Das wäre da was für dich dann.
Dann der Movie-Mode, oder? Wo du nur noch zuschaust.
Der Movie-Mode.
Dann gebraucht, so, ach, was soll ich denn jetzt machen? Er ist ja nicht so ein Spontaner.
Ja.
Nee, also Little Hope fand ich auch von der Story gut. Man of Medan hat einfach auch, fand ich ganz geil gemacht, aber das Ende war so dermaßen abrupt und so unerotisch. Nein, das war ja einfach so antiklimatisch, mit klimatisch, mhm. Das war nix. Little Hope fand ich richtig geil, auch eine geile Hexenstory und so, super. House of Ashes war witzig, das war trashig und von den Charakteren gut. Beim zweiten hier, Little Hope, wollten wir eigentlich, dass alle sterben, da haben wir eigentlich recht viel überlebt, leider.
Wenn man so schon rangeht, das funktioniert im Koop. Wenn du das alleine machst, ist das irgendwie, verliert doch viel an Spaß. Ja. Ja, cool, aber Empfehlung für so einen gepflegten Koop. Wird
meiner Meinung nach ziemlich stark verrissen, das stimmt nicht. Allerdings haben wir auch die drei Teile, glaube ich, hier für 30 Euro gekauft.
Aha.
Sie waren zumindest im Angebot, dafür sage ich No-Brainer.
Ja.
Die kosten, glaube ich, nochmal 60. Da würde ich schon sagen, pff, also auf jeden Fall, Kinders, wisst, was ihr macht, wenn ihr sagt, okay, 60 ist mir wert für dreimal je 4 Stunden Koop-Gruselspaß.
Mhm,
aber wenn ihr irgendwie das vorhabt, alleine zu spielen, na.
Auf keinen Fall. Okay. Dann habt ihr ja auch jetzt ein Bild davon. Cool, das war Kleinkram-Time. Dann mache ich weiter mit meinem Content, oder? Und damit wir dann einschwenken können in die große Hardware-Ecke um den Philipp herum. Bei mir geht's auch relativ zügig, glaube ich. Erstmal, ich habe echt nichts Gaming-mäßig zu berichten dieses Mal, weil ich irgendwie immer noch in Cyberpunk hänge, gerade irgendwie bei Stunde 60 oder so. Ich spiele gerade nichts anderes als Cyberpunk. Wenn ich zocke, dann zocke ich Cyberpunk. Aber ich habe Dinge geschaut. Und ich habe zum einen geschaut, da ist jetzt der Christian wahrscheinlich gespannt, was ich dazu sage, weil ich habe ja auch bei Letterboxd noch gar nichts dazu geschrieben und noch kein Rating abgegeben. Ich habe ja The Batman geschaut, den es jetzt überall zu kaufen zumindest gibt in den Streams für stattliche über 20 Euro, glaube ich. Ich war ja damals schon hyped, als der ins Kino kam, da wollte aber auch schon keiner mit. Und irgendwie höre ich auch raus, Christian, dass du dem Film sehr skeptisch gegenüberstehst. Sehe ich das richtig? Dem The Batman mit unserem Vampir.
Nach den letzten Batman-Filmen oder allgemein, außer The Dark Knight, finde ich eigentlich keinen Batman von den alten Dingern da vielleicht mal abgesehen richtig geil.
Findest du nicht alle drei Nolans ganz geil und natürlich Dark Knight sticht raus?
Also ich glaube, nee, ich finde eigentlich Batman Begins noch halbwegs geil.
Okay.
Aber Dark Knight ist der einzige, den ich richtig geil finde, ja.
Okay, Dark Knight Rises dann gar nicht mehr so wirklich.
Nicht mehr so, ne.
Okay. Lustigerweise, ich bin ja nicht so dafür bekannt, dass ich so Superheldenzeug mag, aber ich mag Batman und ich mag die Gotham City, ich mag die Batman-Lore, mir taugt das total. Komischerweise, ne? Obwohl er ja auch Strumpfhosen anhat unter seinem Cape. Aber irgendwie funktioniert Batman bei mir. Und ich war da voll hyped, weil ich gesehen habe in den Trailern und so, der wurde ja schon so angepriesen als sehr dark und sehr dunkel und ich war immer sehr stark auch erinnert so ein bisschen an den Joker, so dass ich mir dachte, okay, das wird so ein bisschen ein anderer Batman als vielleicht die Batmans davor, war mein Gefühl. Also ganz anders vom Stil her. Deswegen war ich auch hyped. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, okay, den gibt es jetzt zu kaufen, den hole ich mir jetzt. Ich will auch in der Geekzone was dazu erzählen. Außerdem bin ich unglaublich neugierig und irgendwie war ich auch hyped, den zu sehen. Dann habe ich ja erstmal gemerkt, als ich ihn dann gekauft habe, das ist ja ein 3-Stunden-Brett, ne? Das ist ja schon für so einen Batman-Film. Genau, das ist
der zweite Grund, warum ich skeptisch bin.
Es ist ein 3-Stunden-Brett und man dachte, ja cool, kann kurzweilig sein. Es gibt auch andere Filme, die 3 Stunden dauern und sind kurzweilig und so ein Batman, da ist schon viel drin. Okay, was wurde erfüllt von meinen Wünschen? Also erstmal kann ich euch sagen, es ist ein dunkler, darker Batman-Film. Der hat sogar wirklich sehr wenig Farbe. Hat aber ein sehr geil inszeniertes Gotham City. Also das hat mir sehr gut gefallen. War sehr stark angelehnt vom Look an das Gotham City, so in der Nacht, in der Dark Knight auch. Ich finde auch allgemein, dass wenn man ihn vergleichen möchte mit den Nolan-Batmans, natürlich ist er am nähersten dran an der Dark Knight. So rein von den Psychopathen, die dort unterwegs sind, von den Bildern, von der ganzen Stimmung, ist er da am nächsten dran. Aber er ist halt trotzdem komplett anders, weil es ist halt schon, was sie cool gemacht haben, Robert Pattinson spielt ja den Batman, und das ist mal ein ganz anderer Batman, der ist nämlich einfach wirklich so ein Emo-Batman-Typ. Ne? Ihr könnt euch das sogar vorstellen, wenn er seine Maske abnimmt, dann hat er seine Augen immer noch so schwarz geschminkt. Dass sozusagen unter der Maske sind dann seine Augen halt, dass sie dunkel sind, aber wenn er die abnimmt, dann sieht er halt auch wie so ein typischer Emo-Typ. So passt auch zum Pattinson, oder? Kann man sich vorstellen. Er ist also ist nicht so auch, dieser.
Hat er so Glitzer-Make-up?
Nee, das hat er nicht. Nee, aber er ist überhaupt nicht dieser geschniegelte Batman, wie jetzt hier in den Nolan-Filmen, wenn er seinen Cape sozusagen nicht anhat. Sondern er ist dann einfach so ein gebrochener Typ. Er ist wirklich gebrochen. Er ist immer noch gebrochen, dass seine Eltern sozusagen umgebracht wurden. Da gibt es dann auch Szenen, wo er so Flashbacks bekommt sozusagen. Da merkt man auch schon, dass der Film sehr stark auf den Charakter sozusagen geht, auf diesen Batman-Charakter und auch ein bisschen beschreiben will, wie der sich so fühlt und wie der so ist. Das ist auch gar nicht unbedingt, Batman ist der Starke, der alle einfach wegboxt, ne? Überhaupt nicht. Sondern das ist so ein zerbrechlicher Batman, wo ich mir schon gedacht habe, so, wenn sie in die Richtung gehen wie beim Joker, könnte das schon sein, dass sie da auch mal eine andere Facette von ihm zeigen. Jetzt muss man halt sagen, das zieht sich halt schon auch durch den ganzen Film durch. Also er hat dann immer wieder Szenen, wo er wirklich auch chefig ordentlich was schafft und ordentlich cool ist, aber er ist halt dann trotzdem immer wieder dieser gebrochene Typ, der dann in der Vergangenheit schwelgt. Und ja, da habe ich dann auch mal ein Problem mit der Laufzeit. Weil nämlich der Film unglaubliche lange Szenen hat, wo ich ja eigentlich drauf stehe, aber das waren alles oft Szenen, da ist halt wirklich nichts passiert oder es hat der Handlung überhaupt nichts gebracht, sondern es war alles so übertrieben. Die Catwoman, das hat man ja vielleicht so schon mitbekommen, Social Media und so wird das immer wieder gesagt, Catwoman ist ganz anders als in den anderen Filmen, als man es so kennt. Also auch die Beziehung zu Batman ist total wichtig auf einmal, also richtig wichtig und wird auch relativ, da wird auch viel Zeit in Anspruch genommen in dem Film. Was ganz geil ist, dass Batman Detektivarbeit macht. Und das ist wohl eigentlich in der Batman-Lore ja schon mehr noch verankert. Das ist ja in den Nolan-Filmen so gar nicht. In den Nolan-Filmen ist es ja wirklich so, dass eigentlich alles, was irgendwie Recherche und so betrifft, machen andere. Hier ist es so, dass Alfred ihm natürlich unterstützt, aber er selber auch wirklich an den Tatorten und so weiter Detektivarbeit so richtig macht. Also das ist ganz interessant, das finde ich eigentlich ganz cool. Ist mal wieder was anderes. Bösewichte, da kommen wir dann in einen Bereich, also der Riddler, das ist ja allseits bekannt, dass der Riddler so sein Hauptkontrahent ist in dem neuen Film. Und das ist sowas, was würdet ihr erwarten, wenn der Riddler ist ja sozusagen Bösewicht, der immer so Rätsel stellt und halt erinnert ein bisschen auch an Saw, an den Saw-Killer so ein bisschen, der dann halt Leute in seine Gewalt hat. Man muss halt Rätsel lösen und die vielleicht retten oder nicht. Und was denkt ihr, wenn so Rätsel gestellt werden in so Filmen, dann ist es doch eigentlich besonders geil, wenn man dann irgendwie auch miträtseln kann, oder? Wenn man dann vielleicht sogar überlegen kann, was könnte das denn sein? Und dann kommt irgendwann die Lösung. Das gab es zum Beispiel auch im Hobbit, gab es doch die Szene, das kommt ja auch aus den Büchern, wo Gollum dem Bilbo unten in der Höhle diese Rätsel stellt. Ja. Ihr erinnert euch?
Ja.
Und das ist irgendwie cool, weil ich finde, da kann man bei jedem Rätsel irgendwie, das kann man nachvollziehen.
Nochmal so eine Interaktion so.
Ja, und das ist hier so, es kommt so ein Rätsel vom Riddler und innerhalb von 5 Sekunden kommt die Antwort. So. Und du kommst gar nicht so schnell mit und denkst dir, okay. Du kannst also gar nicht, das wird nicht so richtig geil ausgebaut. Und gerade beim Riddler, finde ich, haben sie da eine große Chance vertan, dass sie diese Rätsel und die Rätslereien viel mehr in den Mittelpunkt stellen, sondern die sind nur so Mittel zum Zweck. Die gibt's halt auch.
Hätte länger gedauert. Dann hättest du ja da.
Ja, aber das wäre mal sinnvolles Screentime gewesen. Gleichzeitig so, ja, wenn man dann noch auf die Technik eingehen will, die Effekte sind geil, die Optik, Sound und so weiter, das ist schon alles geil. Aber, und das ist so mein Haupturteil, er ist am Ende, wenn es dann durch bist, bist eher froh, dass er jetzt vorbei ist. Wirklich so mein Gefühl, wo ich sage, ja, ich habe schon gecheckt jetzt, Film ist rum. Es gibt jetzt auch hier und da vielleicht noch den ein oder anderen Twist, den ich jetzt natürlich nicht verrate, der ganz cool ist, aber jetzt auch nicht so mega eingefädelt. Also im Prinzip muss ich einfach sagen, dass super wenig am Ende so richtig hängen geblieben ist, wo ich sag, wie bei Dark Knight. Bei Dark Knight sind so viele Szenen hängen geblieben, die habe ich im Kopf, die sehe ich jetzt noch vor Augen. Da weiß ich noch, wie das genau alles so war und wie das aussieht. Das weiß ich genau, wie der Anfang auch ist, wo sie in dieser Bank sind mit diesen Clown-Masken und so weiter. Hier vergesse ich schon langsam alles. Und der Philipp, du hast das, glaube ich, mal geprägt oder du hast das mal gesagt, wenn man sich irgendwann nicht mehr so wirklich an was erinnern kann, an was man gesehen hat, dann war es vielleicht auch einfach nicht so gut. Beziehungsweise hat einen nicht so wirklich mitgenommen oder berührt.
Ja. Also für mich furchtbar abschreckend, warum ich den auch noch nicht mal Anstalten gemacht habe, diesen Film zu gucken. Ich finde dieses Kostümdesign von Riddler und Catwoman so unter aller Sau. Ich kann mich da kaum, also boah, allein deswegen kann ich mich nicht motivieren, das anzugucken.
Das Riddler-Kostümdesign, das fand ich auch seltsam. Also ja, bin ich bei dir. Catwoman, ja, ist auch seltsam, ne? Das ist auch nicht, aber ich glaube, das Catwoman-Design ist auch halt einfach ein anderes, ein zeitgemäßeres, sage ich jetzt mal.
Ja, als gut, Catwoman lasse ich noch eher durchgehen. Die hat zumindest so ein bisschen den Original-Look, sage ich mal, den ich jetzt damit verbinde. Ja. Da ist sicherlich auch viel Nostalgie dabei. Aber dieses Riddler-Outfit mit dem Gummisack im Gesicht.
Ja.
Was ist das denn? Wer überlegt sich so eine Kacke?
Vielleicht brauchen das die Batman-Filme.
Kacke.
Haben die auch teilweise echt komisch ausgeschaut.
Ich dachte auch immer, dass der Riddler
war cool, ja, aber.
Aber der Riddler hat doch auch noch viel mehr, hatte der nicht auch aus seinem Outfit so Fragezeichen und so Zeugs? Und der war der Riddler nicht, also initial war das doch einer mit so einem grünen Outfit, so mit so einem grünen Hut auch und so weiter.
Ja, noch, ne? Aber.
Aber jetzt ist es halt einfach, jetzt hat er so eine Schweißbrille auf und ein Ledercape. Ja. Ich finde ihn auch nicht geil. Ich finde den Riddler, also sein Outfit ist nicht irgendwie mega cool. Und ich finde ihn auch am Ende auch nicht keinen so einen geilen Charakter, wie er hätte sein können, leider. Und was ich total witzig finde, das ist ja total geil. Der Pinguin, den gibt es ja auch, ne, endlich mal wieder in einem Batman. Der wird ja gespielt vom Colin Farrell.
Den erkennst du halt nicht, ne?
Der, genau, dem haben sie stundenlang so eine Maske draufgebaut, damit er so ein fetter Pinguin ist. Das Geilste ist aber, er sieht halt 1:1 aus mit dieser Maske, als wäre er Robert De Niro, dem sie eine Maske angezogen haben, damit er aussieht wie der Pinguin. Ihr müsst euch da mal Bilder anschauen, er sieht aus wie Robert De Niro, aber 1:1. Wahrscheinlich haben sie dieselben Augen oder so, weil das Einzige, was du eigentlich noch erkennst, ist, oder wo du Colin Farrell erkennen könntest, sind die Augen, ja. Aber er schaut aus, wie als würde ein Robert De Niro den Pinguin spielen. Gerade in Motion auch. Oh Mann. Ja, also letztendlich würde ich jetzt einfach mal sagen, mittelmäßiges Urteil. Ich glaube, Christian, dein Bauchgefühl hat dich nicht getäuscht, dass du sagst, irgendwie warst du skeptisch. Und du ja auch, Philipp, du warst ja auch skeptisch, ne?
Ja, also ich war ja schon wegen dem Glitzervampir skeptisch, ne? Also.
Obwohl, er wahrscheinlich noch, er ist halt dieser Emo-Batman, so gebrochener Typ. Er macht es schon geil
vielleicht,
und man muss. Er
passt vielleicht noch am ehesten da rein. Ja. Also wenn ich mir die. Also, wie gesagt, als ich die Character Designs gesehen habe, habe ich mir gedacht, so, nee, Freunde, also echt nicht.
Ja. Und ihr wisst ja auch, wer den Alfred spielt, ne? Den Alfred spielt ja der Andy Serkis, also unser Gollum-Darsteller, genau. Der jetzt hier wirklich gut Screentime bekommt auch und der spielt den Alfred, ja.
Ja, ich mag ja Robert Pattinson gern, deswegen.
Ja, eben, und ich finde, er hat sich auch rehabilitiert mit den anderen Filmen, die er so gemacht hat. Er ist ein großartiger Schauspieler und ich sag nur hier, Lighthouse hieß der Film, oder?
Ja.
Mit den Leuchtturmwärtern. Oh, meine Fresse, der kann schon.
Ich habe auch tatsächlich das Gefühl, bei dem Film, ohne ihn jetzt gesehen zu haben, dass er nicht das Problem des Films ist.
Der Film hat ein Pacing-Problem, der Film ist zu lang, also ich würde sagen, der Film ist sogar eine Stunde zu lang für das, was er eigentlich zeigen will.
Das ist so ein DC-Problem, das hatten wir
ja
bei
anscheinend. Ja.
Justice League, das war ja auch so ungefähr 4,5 Stunden zu lang.
Richtig, also ich finde, genau, es ist viel zu lang, wenn dann noch ein Director's Cut kommt, der noch länger ist, meine Fresse, das kannst du dir eigentlich nicht geben. Die Schauspielgilde ist eigentlich cool, weil Zoe Kravitz ist eine coole Catwoman. Gleichzeitig ist da echt viel Catwoman, Batman, bla bla, Alfred, an Michael Caine kommt so schnell keiner mehr vorbei, sind wir ganz ehrlich. Also wer soll da noch ein geilerer Alfred sein als ein Michael Caine? Schwierig. Und dieses dieser Colin Farrell-Stunt, den finde ich halt mega lustig, wenn man hier den Pinguin spielen möchte und dann nimmt man einen Schauspieler, den man am Ende einfach gar nicht mehr erkennt. Aber das hat man ja schon öfter.
Ich auch nicht, aber den finde ich jetzt rein von den Bildern her noch am pinguinigsten. Also
der ist cool, ja.
Für mich am nächsten dran an dem, was ich als Batman-Villain gerne hätte.
Ja, ja, ja.
Ihr Müllsackgesicht ist es sicher nicht, ja?
Ja, ja. Ja, also wie gesagt, wird sehr hoch gelobt von der Kritik. Ich mag eigentlich diese Art Film und trotzdem würde ich dem nicht mehr als vielleicht eine 3 von 5 oder eine 2,5 von 5 oder so.
Das muss dann wohl erstmal reichen, ne?
Ja, also wartet mal, bis es den wo zu leihen gibt. Investiert mal nicht unbedingt die 20 Euro.
Also da freue ich mich eher auf Baby Driver und nicht Batman.
Ja, okay. Genau. Das zweite, was ich erwähnen muss, und da, jetzt kommen wir noch zu einer Überraschung. Ich habe in die Halo-Serie reingeschaut, die ja jetzt aktuell auf Sky läuft und die ja für Paramount Plus, glaube ich, da wird die ja gestreamt, Paramount produziert und bei Sky wird die in Deutschland gezeigt. Ich hatte null Erwartungen, ne? Weil man hat nicht viel Gutes gehört von der Halo-Serie bisher. Ich glaube, es sind jetzt insgesamt 6 Folgen von den 9 Folgen der ersten Staffel da. Und da gab es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Aber ihr kennt es ja, Videospielverfilmung, außerdem eine Lore drin. Und die Kollegen haben ja von Haus aus gesagt, sie halten sich nicht an den Kanon der Games, sondern sie machen ihr eigenes Ding mit den Characters und mit der Welt. Und alleine, wenn du sowas schon machst, holst du natürlich die Hälfte der Leute als Feinde rein, weil die natürlich das alles scheiße finden, wenn es nicht genauso ist wie in ihren Spielen. Kennen wir ja. Deswegen, da kann man schon mal beurteilen, das ist ein Großteil der Reviews, die negativ sind. Die gehen nämlich genau auf so Sachen ein, dass das nicht 1:1 genau so und so ist, wie es in dem und dem Spiel zu der und der Zeitschiene war. Und sie haben von Haus aus gesagt, sie machen ihre eigene Zeitschiene auf und es ist einfach eine eigene Erzählung im Halo-Universum. Deswegen da nicht so viel drauf geben. Ich habe es mir dann reingetan und ich bin hellauf begeistert. Ich habe jetzt aktuell, glaube ich, 3 oder 4 Folgen geschaut. Das ist mega geile Sci-Fi-Action. Ist in meinen Augen richtig geiles CGI. Ganz am Anfang dachte ich, ui, das CGI ist komisch. Also gerade die, jetzt habe ich den Namen vergessen. Du weißt das, Philipp, wie heißen die Aliens? Also nicht unsere Spartans sozusagen, wo auch unser Master Chief ein Kollege von ist, sondern die Covenant. Sehe ich das richtig? Covenant, genau. Das ist ja diese Alien-Rasse. Ja. Und die sind halt komplett CGI animiert. Und am Anfang dachte ich, ui, die sind aber schlecht gemacht. Allerdings war das, glaube ich, wirklich die erste oder zweite Einstellung, wo die da das erste Mal auftauchen. Und danach ist das irgendwie alles geil. Die Welt ist geil. Die ganzen Raumschiffe sind geil. Die ganze Sci-Fi-Action im Weltraum und so ist mega gut gemacht. Also ich bin wirklich blown away und freue mich richtig, diese Serie weiterzuschauen. Ich muss aber auch sagen, ich fand die Halo-Character, das Art-Design schon immer ganz geil, außer diese Mini-Covenant-Aliens, die es manchmal gab in den ersten Games auch. Gab es, glaube ich, in jedem, diese komischen kleinen Mini-Gegner.
Die da so rumkichern.
Aber ja, genau, die so rumkichern. Das war irgendwie immer so ein bisschen deppert. Aber gerade auch diese Master Chief ist halt einfach genial. Besonders man muss auch sagen, das sind alles dann Kostüme. Also da ist sicher mit CGI hier und da nachgeholfen, aber das sind echt coole Kostüme. Die ganzen Kulissen sind geil. Also bin echt blown away. Und ich würde jedem sagen, der Halo gerne gespielt hat oder überspielt oder die Games geil findet und so die ganze Welt, müsste unbedingt schauen. Also Philipp, du musst es unbedingt anschauen.
Ich habe die erste Episode schon mal geguckt, aber nicht so richtig konzentriert. Das muss ich nachholen, ja.
Macht, gerade die erste, finde ich, die fetzt auch ordentlich gleich am Anfang so. Die hat richtig geile Action. Dann die Serie hat auch mal wieder ruhigere Teile. Die hat Character Design, aber die hat dann immer auch wieder entsprechende Action drin. Also bisher bin ich da wirklich begeistert und die wäre mir eigentlich fast so durchgerutscht, weil ich habe die schon abgetan mit, alle sagen, die ist nicht so, na dann schaust du die nicht.
Ich hatte so spontan einen recht guten Eindruck davon, ich habe nur einfach noch nicht die Zeit gefunden, mich da jetzt.
Okay. Na? Aber geil, echt mega geil, Sci-Fi gibt es bei Sky halt aktuell, also Sky Ticket, vielleicht mal warten, bis alle 9 Folgen da sind, wenn ihr kein Sky habt, dann holt ihr euch mal ein Sky Ticket für einen Monat und dann binget ihr die durch, so in der Art würde ich es vielleicht handhaben. Ja. Aber ein Geheimtipp, nicht immer darauf hören, dass es alle zerreißen, weil die regen sich halt über Sachen auf. Sagen wir es mal so, was ganz witzig ist, die Serie gerade am Anfang hat, glaube ich, haben die sich sehr viel abgeschaut vom Mandalorian. Vielleicht gefällt es mir auch deswegen so gut. Der Master Chief ist ein bisschen ein anderer Charakter als in den Games. Er ist mehr vom als Charakter so wie der Mandalorian. Also er hat schon auch eine menschliche Seite, ne? Und ja, ich glaube, das,
glaube ich, ja, soweit ich das.
Das wollen viele, genau, und das wollen halt viele überhaupt. Da haben halt viele schon wieder keinen Bock drauf. Und gerade wenn es darum geht, nimmt er seinen Helm ab oder nicht, da haben halt auch alle ihre feste Meinung, wie ein Master Chief zu agieren hat. Und wenn der nicht das so macht, dann finden sie es scheiße. Ja, aber ich finde es geil. Und ich werde es weiterschauen. Ich gebe euch ja nochmal ein Urteil, wenn ich es durch habe, die erste Staffel. Wie gesagt, 3 Folgen fehlen noch. Ende Mitte Mai sind die dann komplett. Das heißt, zum nächsten Cast sollte ich die Staffel 1 auch durch haben, dann gebe ich euch nochmal ein Heads-up dazu. Yes, das war's bei mir. Und dann kommen wir, bevor wir zum Philips großem Block kommen, kommen wir zu Retro-Time. Philipp, du hast nämlich nicht nur diese Next-Gen-Hardware dir besorgt. Ich
habe damit einen Teil meines Blocks irgendwie, ne? Ich habe nämlich auch so eine Evercade besorgt, so dieses.
Deswegen machen wir ein bisschen Retro Time, wo sich der Philipp eine Evercade, die Evercade VS hast du dir besorgt,
die,
oder? Nee,
die das Handheld. Also die.
Ah, okay, das habe ich nämlich hier falsch notiert, da war ich mir nicht ganz sicher. Nee, also das Handheld-Teil. Das
Handheld-Teil besorgt, weil ich mir gedacht habe, hey, bei der Grafik, die mich da erwartet, auf einem großen Screen spiele ich eh nicht.
Ja, das ist eine sehr schlaue Idee, ja.
Ja.
Evercade Handheld heißt
die. Nee, wie heißt dieses Ding korrekt? Warte, ich habe die Packung hier.
Ja, die heißt.
Evercade Handheld, ja.
Ja, die heißt genau, wirklich dieses, Evercade Handheld.
Dieses tolle Premium Pack mit 37 Games included. Mit der Atari Collection, dem Namco Museum und der Interplay Collection. Und ich habe mir dann natürlich, weil das war eigentlich so mein letztendliches, ich sag mal, Motivationsstück, ich habe mir dann auch die Bitmap Brothers Collections dazu bestellt. Ja, Bitmap Brothers war ich halt ein riesen Fan von früher. Und ja, und jetzt habe ich diesen kleinen Handheld hier und der. Wo fange ich da an? Da könnte man jetzt echt viel drüber sagen. Also das.
Fang mal kurz für mich an, das ist ein bisschen vor meiner Zeit. Sag mal kurz, warum heißt das Ding Evercade? Das sind ja jetzt nicht nur Arcade-Games, sondern.
Damals galt das ja alles noch so ein bisschen als Arcade, ne? Da standen die meisten Spiele auch mal irgendwann in der Arcade. Und warum es jetzt genau Evercade heißt, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil sie die Evergreens und die ewig noch funktionierenden und als toll empfundenen Spiele da irgendwie bringen. Und es ist insofern wirklich ein nettes Gerät, weil es hat eben dieses physikalische. Du hast diese Cartridges, die du hinten einschieben musst. So wie früher, wo man reingepustet hat. Ja? Ja, ich habe immer den Verdacht, dass drin wahrscheinlich einfach nur ein USB-Stick versteckt ist. Aber das tut eigentlich dem Spaß dran keinen Abbruch. Also du musst dieses Ding so richtig physikalisch da reinschieben und dann startet das und dann kannst du deine Spiele aussuchen. Die sind natürlich dann alles in allem so ein bisschen gepimpt. Also du kannst da auch inzwischen speichern dann in jedem Spiel und so und der speichert dann halt.
Also es hat schon ganz normale Speicherfunktion. Hat es auch so eine Rewind-Funktion?
Nein, die Spiele haben alle überhaupt keine Speicherfunktion, aber du kannst dir halt von dem jeweiligen Spiel quasi wahrscheinlich so ein Memory-Dump einfach irgendwo, sind ja wahrscheinlich 4 Kilobyte groß oder sowas, Memory Dump ablegen, aber auch erst, wenn du das Update gemacht hast, das Update ist auch was herrlich Analoges fast schon, weil du musst dann den Downloader runterladen und mit dann per USB-Kabel verbinden und dann kannst du ein Software-Update für dieses Ding machen.
also das Ding hat selber gar kein Wi-Fi oder sowas.
Kein Wi-Fi und überhaupt nichts und also Ich betrachte das jetzt mal, das könnte man jetzt negativ auslegen, wenn ich das sage, und das ist einfach auch ein super billiges Ding, also es hat schon so einen Flair von Kaugummi-Automat fast teilweise, ja. Die Knöpfe wackeln, wenn du einen Finger drauf legst und du reibst mit dem Finger so den Knopf ein bisschen, machst du tacka, 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 tacka. Also das ist halt wie die Hardware früher war, wie die Joysticks früher waren. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder jetzt eine Ausrede, ja. Aber es hat alles, jeder Schalter, den du hast, hat ein bisschen mehr Spiel in Richtungen, wo er eigentlich kein Spiel haben sollte, als das heutzutage eigentlich üblich ist.
Ja.
Also du gehst da schon eine ganz andere Nummer und dann, naja gut, also die Spiele, die du jetzt kriegst, also hier, da sind schon so ein paar Sachen bei, wo du dir sagst, hey, also ich habe natürlich auch den Versuch mit Kind gemacht, ne?
die dann meinte, Papa, habt ihr sowas früher echt gespielt? Also da hätte ich lieber gelesen. Das ist ja schon ein ziemliches Todesurteil für Spiel. Man muss allerdings auch fairerweise das sagen,
glaube ich nicht.
Was?
Dass die lieber gelesen hätten
ich,
damals.
Ich auch nicht, aber naja. Man muss allerdings auch fairerweise sagen, also gerade von den, besaß ja damals einen Atari 2600. Und gerade bei dieser Atari Collection, da sind irgendwie 20 Spiele drauf vom 2600er und vom 7800er. Und also schlecht gealtert wäre schon arg gelobt noch, ne?
Also, so schlecht.
Oder? Ja, ich weiß nicht, hast du jemals an einem Atari 2600 gespielt?
Nein, deswegen bin ich ja so gespannt, dass du mal, also nenn mal Spieletitel, die vielleicht portiert wurden.
Asteroids kennt man in der Regel. Nee, Pac-Man war da nicht so. Pac-Man und Pitfall gab es nicht für ein 2600er.
Natürlich,
das ich habe Pac-Man und
Pitfall beide auf dem 2600er gespielt.
Echt, gab es das da auch schon? Ja. Na, das hier auf jeden Fall ist es hier nicht dabei. Also das ist das andere, also die Game-Auswahl, also von den 20 Spielen, die hier für den Atari 2600 dabei waren, kenne ich, glaube ich, 4.
Wow. Das ist auch immer so blöd, gäbe ja so Spieleauswahlen, dass sie
ja,
das, also, das halt dann doch nicht hier, immer die Perlen sind.
Du hast hier Asteroids, wie Christian schon sagte, du hast Centipede, ein unglaublich stupides Spiel, das war damals beim Atari 2600 dabei, also habe ich am meisten gespielt. Missile Command und Space Tempest. Invaders? Space Invaders ist gar nicht dabei.
Na, schade.
Tempest hast du noch. Tempest kennt man ja auch noch. Tempest ist ja auch ein Klassiker.
Adventure mal, auch nicht?
Bitte?
Adventure?
Doch, Adventure ist dabei, das hatte ich aber tatsächlich nicht.
Das ist doch das Spiel mit dem ersten Easter Egg, das hier doch bei Ready Player
One. Ja, bei Ready Player One.
Ja, aber also die Spiele, gerade die, zu denen man jetzt, ich sag mal, kein historisches Verhältnis hat, sich mit denen wirklich länger als 2-3 Minuten zu beschäftigen, ist unrealistisch.
Okay, weil ich habe zu denen ja alle kein historisches Verhältnis, das heißt, es wird mir schon schwerfallen dann wahrscheinlich.
Du hättest damit wahrscheinlich also schon ein großes Problem. Jetzt mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz schauen. Also mein Paradebeispiel ist einfach Centipede. Also ich weiß, ich habe als Kind habe ich Centipede am Atari 2600, weil das Spiel gab es dazu, ne? Und damals bekam man ja auch nicht gleich 50 Spiele dazu geschenkt, sondern man hat halt das gespielt, was da dabei war, ja. Ich mache mal kurz ein Video in den Chat, Peter, dann kannst du mal nebenher gucken. Mach vielleicht, eigentlich muss ich was sagen, mach den Sound an, dann weißt du, was die auf der Nervigkeitsskala erwartet. Das sind so die 2600er Spiele, mit denen wir damals stundenlang zugebracht haben. Also wirklich stundenlang, ne Christian? Du weißt, was ich meine?
Ja, mega.
Okay. Sowas,
glaube ich, erinnern, weil ich wusste nicht, dass es dabei war. Ich weiß nur, dass wir es hatten. Und das erklärt es natürlich, warum wir es hatten, wenn es dabei war.
Also das.
Und das habe ich gespielt wie ein Irrer.
Ja, ich auch.
Das kannst du halt jetzt wirklich, glaube ich, echt nur noch spielen, wenn du da nostalgisch dran bist. Ich schaue es mir gerade an und es ist halt wirklich.
Von den 20 Spielen gibt es 4, die ich länger als 2 Minuten spielen kann auf diesem Atari-Pack. Diese Atari-Collection. Und auch da, also ich meine, jetzt hier Centipede, du siehst ja jetzt das Video. Das ist, glaube ich, ein Longplay.
Der Sound ist schrecklich.
Ja, der Sound ist eine Strafe. Der spielt jetzt 2 Minuten 58. Danach hast du in der Regel auch inzwischen die Schnauze voll. Muss ich einfach mal deutlich sagen. Weil, nee, es funktioniert einfach nicht mehr. Also nostalgisch, ja, das ist dann schon geil. Deswegen habe ich da auch meinen Spaß dran. Aber ne? Naja, und dann, was war noch dabei? Das Namco-Museum, da ist ein bisschen mehr drauf, was man kennt. Also Pac-Man kennt man auf jeden Fall.
Gut, aber kann ich irgendwie auch nicht mehr spielen. Das habe ich damals schon, das habe ich so viel gespielt. Ich habe so viel Pac-Man gespielt.
Mein Liebling hier ist natürlich Dick Duck. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand außer mir kennt. Ja. Das hatte ich am C64 damals hier, bis man mit so einem, keine Ahnung, was es sein soll, einem Maulwurf oder eine Wühlmaus unterwegs gräbt sich zu irgendwelchen Monstern und pustet die mit dem Blasebalg auf, bis sie platzen.
Echt, habe ich noch nie gehört. C64 Dick Duck.
Hat einen
kein bloß Boulder Dash und so. Aber
nee. Ja, es ist so, kann man durchaus in einem Zug nennen. Auch hier werde ich mal ganz kurz das Video dazu posten, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Auch wieder ein furchtbar nerviger Sound. Ja. Aber da gilt, also bei der Namco Collection gilt für mich das Gleiche. Hast du die Spiele nicht als Kind gespielt, kannst du die echt nicht spielen.
Oh, ich sehe gerade, Entschuldigung, ich poste das
in den ich kümmere mich, pack das gerade in unserem Public Chat. Aber sowas wie Earthworm Jim, das ich auf dem Cover sehe, das ist ja dann schon ein grafisches Highlight.
Ja, da bist du dann wirklich war auch ein Grund, warum ich mir dachte, wie geil, Earthworm Jim, das habe ich damals geliebt. Ist auch ein klein bisschen besser gealtert. Ja, im Prinzip ist es genau sowas, was ich da gerne mehr spielen möchte. Und ja, dann solche totalen, im wahrsten Sinne des Wortes, so Rotttitel wie Boogerman, wo ich mich frage, wie kann das da drauf kommen? Ja. Ja gut, und wie gesagt, rausreißen tut's für mich die Bitmap Brothers Collection mit Xenon 2 Megablast und Chaos Engine und Speedball 2, das sind einfach immer noch geile Spiele, die machen einfach vom Gameplay her so viel Spaß.
Was ich bei dem Ding noch ganz geil finde, Philipp, ist, dass ja diese Cartridges oder diese Boxen auch, die haben irgendwie einen geilen Style, die schauen so mega retromäßig aus. Die
passen da furchtbar gut, also das ist, das Gerät an sich ist relativ geil, aber also so ein harter Retro-Typ werde ich nicht, dass ich diese Spiele jetzt ernsthaft noch stundenlang spielen möchte.
Ist ja eh schon krass allgemein, weil du bist ja eh eigentlich gar nicht so der Retro-Typ, dass du da jetzt...
Nee, aber das wie gesagt, mich hat da ein bisschen am meisten tatsächlich die Bitmap Brothers Collection getriggert. Weil ich habe Chaos Engine tatsächlich nie zu Ende gespielt. Und ich hätte jetzt gerne noch die Bitmap Brothers 2 Collection mit Gods und was war das andere, was ich nie fertig gespielt habe? Gab's noch eins.
Ja, also Gods war auch geil, gell, wo dann diese steinernen Goblins dann wegfliegen und sowas, oder?
Chaos Engine ist auf der aktuellen drauf, auf der Collection 1.
Kenne ich noch.
Red gab's noch, ja, das war das Strategiespiel, das war auch
hart. Ja, genau, das war so ein Echtzeitstrategiespiel, ein ganz frühes, ja.
Ziemlich geil. Ja. Das war ziemlich viel Spaß gemacht. Ja, also solche Sachen dann schon, aber an sich ist das Gerät ist wirklich, wirklich niedlich, also tatsächlich auch, habe jetzt ab und zu mit Kind noch ein paar andere Spiele ausprobiert. Sie findet es, glaube ich, immer nur lustig, was wir früher für einen Scheiß gespielt haben. wir haben Boogerman neulich ausprobiert. Ja, brauchst du nicht viel dazu sagen. Ne? Ich meine, die Atari 2600 Spiele, die kannst du heute wirklich keinem mehr zeigen.
Nee.
Ganz ehrlich, da schafft jede Casio-Armbanduhr schafft da mehr. Ja.
Ja, aber ich finde es interessant, weil das Boogerman, ich kannte das nicht, aber das sieht ja auf den Screenshots echt ganz witzig aus. Es gab sogar für den Super Nintendo. Interessant.
Halt nicht, weil es quasi kein Gameplay hat. Es ist halt ganz primitives Jump and Run am Ende. Jump and Run und Popelschnipsen.
Okay, deswegen Boogerman.
Ja.
Aha, jetzt.
Ja.
Aber gab es auch Super Nintendo.
Ja, also okay. Wie gesagt, kann man sich schon gönnen. Ich weiß, wir haben ja den Basti, der hat das ja auch.
Ja, besonders, weißt du was, es hat so ein bisschen einen Sammelfaktor. Ich glaube auch, dass man dann sagt, ich will mir die ganzen Cartridges, die will ich dann so ins Regal stellen und so.
Das ist dann bestimmt nicht, aber ich werde zumindest gucken, dass ich mir die zusammensammle, wo Spiele drauf sind, zu denen ich irgendwie einen Bezug habe.
Ja, verstehe.
Dann kann man sich das nochmal in Ruhe angucken. Also,
und die bringen auch immer wieder weitere so Cartridges raus, oder? Ist das so das Geschäftsmodell?
Zumindest kann man so gedacht, bis jetzt habe ich nicht gesehen, dass noch was Großes nachgekommen ist.
Ja, ich habe eben gehört, dass jetzt neue nachkamen. Irgendwie kamen jetzt doch neue raus. Ja,
das ist auch, wie gesagt, also ich werde mal gucken, was es da so gibt, zu was ich einen Bezug habe. Und dann, ist auch für, was hat die Konsole jetzt gekostet mit 3 Cartridges? 90 Euro, glaube ich, ist das ein überschaubares.
Sowas habe ich bei Amazon auch gesehen, genau, da gibt es so ein Pack.
Ja, ist ein überschaubares Invest, ne? Also.
Aber was ist da? Es gibt die Worms Collection, da sind dann laut die Worms-Titel drauf. Worms Armageddon und so weiter.
Das habe ich auch sehr gerne gespielt. Da habe ich auch schon überlegt. Wobei von Worms gibt es auch moderne Ableger, die
genauso. Oh, da gibt es auf der Switch eine sehr gute hier, dieses, wie heißt denn das, Team Warfare oder
Warfare? Ja, es gibt den Switch-Port.
Sehr geile, dieses auf der Switch.
Ja, Worms ist, Worms hängt nicht an der Retro-Optik oder irgendwas, das funktioniert, weil das Spielprinzip einfach so geil ist.
Indie Heroes, ja, also da kann man sich schon, das ist, hat ein bisschen auch so einen Sammelfaktor, glaube ich. Also das kann, dass man sagt, ich will das und da habe ich dann alle Games. Ob es die dann wirklich stundenlang alle spielst, will ich bezweifeln. Ja. Aber du hast das dann halt, ja, du kannst mal reinschauen.
Lang kannst du dich mit den meisten nicht mehr beschäftigen.
Da holst du dir deinen Retro-Schub. Ja, da holst du dir mal wieder deinen Retro-Schub und Gutes.
Der Fuel will mit seinem Odin spielen.
Ja, genau, das es gibt ja genug, das war vielleicht noch ein Punkt, es gibt natürlich aktuell auch genug Möglichkeiten, dass man diese ganzen Games, die es da gibt, auch emuliert. Yeah. Und genau darum geht es halt hier nicht, sondern hier will man halt auch eben diese Cartridges haben, diese Cartridges kaufen, ins Regal stellen und das ist halt ein anderer.
Lizenzierte Releases.
Und muss man auch noch sehen, also das ist ein anderer Herangehen, eine andere Herangehensweise.
Genau, plus es ist halt alles, wie man sagt, legal lizenziert. Ne?
Also richtig, richtig.
Eine Lizenz für das alte Spiel haben, wer hat es schon noch? Und dann hast du deine 80.000 Downloads von deinem Emulator und dann crasht der Emulator und ja.
Nee, also wie gesagt. Wie es halt so ist, es ist halt dann doch irgendwie mehr wert, so ein Cartridge gekauft zu haben, wo dann halt 10 Titel drauf sind, als wenn du jetzt eine Festplatte hast mit 1000 Games, die irgendwo herkommen. Es ist einfach, es fühlt sich anders an.
Es macht dann auch irgendwie mehr Spaß damit. Aber wie gesagt, nimm das seine. Also wenn es gibt, glaube ich, wenn du das echt ernsthaft spielen willst, dann spricht ja auch nichts dagegen, dass du dir das mit so einem alten Competition Pro an einen Rechner hängst. wenn dir das irgendwie taugt, dann hau rein. Ja.
Ja. Sehr geil, Philipp. Aber jetzt kommen wir zum harten Cut. Das war Retro-Time.
Hat der Kai das vielleicht voll modern?
Und der Herr Philipp, der hat ja nicht nur, der hat jetzt wirklich an beiden Enden der Konsolen was gekauft. Der hat eine relativ aktuelle Konsole gekauft und er hat eine aktuelle Konsole gekauft, die aber Retro-Titel spielt.
Genau. Ja, dank dem lieben Kollegen Hexi, der hier auch ab und zu mal zuhört, ne? Danke an dieser Stelle nochmal. Der hat nämlich einen neuen Stromvertrag bekommen und auf diesem Wege bekam ich eine neue PlayStation 5.
Das heißt, die Geekzone ist jetzt ausgerüstet. Ja. Die ganze Geekzone hat PS5 am Start. Die Geekzone hat
PS5 und ich will jetzt eigentlich gar kein so super langes Review machen. Ich meine, die meisten Sachen hat.
Ja, ein Review aus deiner Sicht, das interessiert uns doch alle.
Die meisten Sachen habt ihr jetzt eh schon gesagt, die man dazu sagen kann. Also, ich meine, das ist natürlich, behaupte ich jetzt mal, technisch gibt sich das Ding sicher keine Blöße, ja. Aber mir wäre jetzt nichts aufgefallen. Es ist leise. Es ist verglichen mit der alten, es ist unglaublich leise. Das ist so mein allergrößtes Lieblingsfeature.
Ja, das geht gar nicht. Du kannst keine PS4 Pro mehr sinnvoll nutzen, außer du hast Kopfhörer auf oder einen Sound ganz laut.
Richtig, also das ist ein wahnsinnig leises Gerät. Sony hat es tatsächlich geschafft, wo ich also echt begeistert davon bin, einen Controller zu bauen, den ich angenehm finde. Also der Controller ist für mich der größte Fortschritt. Ich habe ja die PlayStation-Controller immer gehasst wie die Pest.
Ja, das hat mich jetzt auch gefreut, dass du mal einen PlayStation-Controller hast, der dir taugt. Ne?
Aber der ist größer, der liegt besser in der Hand.
Der ist größer, ja.
Der hat nicht diese komische Ranzelform. Und den mag ich. Das muss ich einfach sagen, den mag ich. Der funktioniert gut, der hat seine ganzen geilen Features, die du ja auch hier mit dem Astrobot ausprobieren kannst gleich. Und das macht alles super Spaß, es ist super, also klar, man wollte nicht sagen, dass es wertig verarbeitet ist. Das, wenn eine 500-Euro-Konsole nicht wertig verarbeitet ist, weiß ich auch nicht, ja.
Ja, also gerade der Controller, glaubt, das kriegen sie aber beide hin, die halten auch einfach was aus, die Dinger. Ja. Du merkst, dass diese Controller echt halt.
Weil man von beiden teilweise auch liest, dass sie schon so ein paar Sollbruchstellen haben, aber da ist jetzt drauf geschissen. Im Moment läuft. Naja, die Games, also ich habe ja niemals gesagt, dass die Sony-Exclusive-Games nicht gut sind. Es gibt einige, die mag ich und andere mag ich nicht.
Ja, sonst hättest du jetzt auch keine PS5. Also du hast das dir auch konkret geholt, weil es ein paar Titel gibt, wo du Bock drauf hast.
Ich habe einfach Titel hier mit Horizon, das ich tatsächlich noch nicht mal angespielt habe bisher, weil ich noch wiederum mit Kind, Ratchet & Clank muss ich natürlich zu Ende spielen.
Sehr cool.
Miles Morales gab es mal ein günstiges Angebot, weil ich nicht eingesehen habe, für dieses kurze Spiel einen Vollpreis zu bezahlen. Da kommt der Schwabe durch.
So kurz ist es aber nicht.
Nee, besonders bei mir waren es annähernd 30 Stunden, weil ich Platin gemacht habe.
Doppelt durchgespielt. Also ich habe ja auch 14 Stunden oder so gespielt. Also okay für ein Spiel.
Ich schätze, ich werde am Ende bei 8 oder 9 Stunden landen. Aber gut.
Call of Duty.
War mir jetzt gerade verglichen mit dem Original Spider-Man nicht die gleiche Summe Geld wert, sagen wir es mal.
Aber wie taugt es dir denn? Spielst du es in diesem Raytracing-Mode?
Nee, ich spiele es im Performance-Mode.
Es gibt doch da so einen, es gibt den Mode dazwischen.
Ja.
Genau, Performance mit Raytracing, den haben sie nachgepatcht.
Na, da muss ich mal gucken, ob ich den inzwischen auch habe. Ja. Es ist halt, grafisch ist natürlich, brauchst du ja gar nicht drüber reden, das ist halt Next-Gen, ne? Also da, ich sehe jetzt auch, Sony nutzt natürlich jetzt hier bei den Spielen so ein paar Sachen, die du auf der Xbox noch nicht hast. Klar, ich meine, die waren ein bisschen früher dran mit ihren eigenen Entwicklungsstudios. Ja. Aber du siehst schon ganz gut, wo die Reise hingeht, würde ich mal sagen. Also ich meine, Ratchet & Clank mit der Comic-Grafik, klar, die sieht super aus. Die fand ich allerdings auf der PlayStation 4 auch schon super.
Ja, ja, es fetzt und spritzelt halt noch mehr so, ne? Aber
es ist halt noch mehr Epilepsie auf dem Bildschirm.
Ja.
Also Ratchet & Clank ist echt, ich glaube, wenn du Epilepsie hast, machst du das nicht lang mit. Ja, also, aber super, super Spiel. Wie gesagt, also ich hab tatsächlich nicht wirklich irgendwas auszusetzen. Das Einzige, was ich auszusetzen habe, ist.
Nur eine Sache ist jetzt eh gut. Ich habe mein Baldrian hier extra weggestellt sogar.
Nein, wie gesagt, ich hab ja relativ genau gewusst, was mich da jetzt erwartet. Und das Einzige, was ich immer noch finde, ist, dass dieses Ding unglaublich hässlich und unglaublich groß ist.
Ach komm.
Aber das Problem mit hässlich habe ich tatsächlich durch die Anbringung von diesen Galaxy Red Seitenschalenteilen mit passendem Controller gelöst, weil so stört es mich überhaupt nicht mehr. Also bei mir war es tatsächlich dieses Weiß, das so auf die Fresse geschlagen hat, so von der Farbe, das mich da wirklich abgeturnt hat, wenn du so willst.
Okay, ich frage gerade noch in den Chat, ob da noch irgendwie Fragen an dich sind, weil zur PS5, weil es ist ja fast schon, bist ja fast schon, also du wirst unseren Reviews relativ recht geben,
ich
gebe sozusagen.
Relativ recht, ich meine, wie gesagt, ich ist jetzt auch nicht so, als hätte ich große Überraschungen erwartet, ja, ich meine, die von der Generation weißt du, was du kriegst, die ja, Games sind,
nach der Zeit eh nochmal.
Die Games sind sowieso qualitativ eigentlich alle auf sehr hohem Level und hochwertig und klar wirst du irgendwann was finden, was dir nicht taugt, ja, ich wage zu prophezeien, dass ich wahrscheinlich beim nächsten Naughty Dog-Titel wieder abwinken werde und sage, ah, nee, lass mal stecken.
Du wirst erstmal Last of Us 2 jetzt mal noch mal probieren.
Ja, vielleicht irgendwann mal, genau.
Jetzt erstmal und Horizon Forbidden West ist so das nächste große Ding, genau, oder?
Das ist dann, schon da, das ist da schon installiert, aber ich habe es noch nicht angefangen zu spielen.
Okay.
Ja, und wie gesagt, also das für mich persönlich tatsächlich erstaunlich, wie viel optisch diese 34 € Seitenplatten ausgemacht haben.
Krass.
Weil, wie gesagt, also dieses weiße Ding war für mich einfach ein totales Bäh, da kann ich dann verstehen, warum der Ludi
ja, das
so einmauert.
Das ist vielleicht wirklich auch dann eine Geschmackssache ja. Oder so, weil ich fand's ja gerade, wenn das so dasteht, ich fand es ganz geil. Also ich finde es futuristisch und ich fand es auch geil, dass sich das durchzieht. Ich habe ja das Headset, die Controller, dann sieht das ganze Ding halt selber aus wie ein Astrobot und so. Fand ich schon irgendwie ganz cool. Ja, schon gesagt, ganz
schlüssig. Ich hätte erst noch einen zweiten Controller dafür gekauft, weil ich mir gedacht habe, dann kann das Kind, wenn es spielt, irgendeine von den beiden Controllern sich aussuchen und mit ihren Chipsfingern voll fetteln und ich muss mich dann nicht ärgern, wenn ich nicht den ersten Controller spielen muss. Ja, hasse ich wie Pest, wenn da irgendwelche Scheiße in den Kopf. Naja. Ja, aber dann Mai und dann habe ich mir gedacht, das Rot ist eigentlich ganz gediegen, das ist recht dunkel und ich habe, glaube ich, ja irgendwo mal ein Foto reingeschickt. Ja. So sieht das Ding auch nicht mehr so gigantisch aus. Das ist dieser Weiß-Schwarz-Kontrast, der das für mich persönlich in der Optik so wahnsinnig riesig und unförmig macht. Und dieses futuristische Design, mein Gott, das hat man ja am Anfang schon. Das ist einfach Geschmackssache. Das magst du oder du magst es nicht.
Was ist jetzt aktuell gefühlt deine Go-To-Konsole, wenn jetzt ein Titel rauskommt, den es auf beiden Plattformen gibt, der auf beiden Plattformen gleich viel kostet?
Das werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit immer noch auf der Xbox spielen.
Xbox, weil das einfach deine Heimat
ist. Weil einfach meine Heimat ist und weil ich den Controller trotzdem, ich habe ja den Elite-Controller, den finde ich trotzdem immer noch eine Nummer geiler. Ja, auch wenn ich
und das Stick-Layout wahrscheinlich
Stick
auch.
Layout, Stick-Layout. Bei mir funktioniert für mich einfach besser.
Cool, aber es ist doch gleichzeitig so, dass du jetzt, deswegen, ich bin ja auch, früher oder später wird auch bei mir sicher eine Series X noch ankommen, weil ich unbedingt Halo Infinite spielen will. Gerade jetzt nach der Serie bin ich mega hyped, dass ich es jetzt endlich zocken will. Das ist ja das Schöne, man muss ja eigentlich sagen, es ist ja eigentlich geil, zwei Konsolen jetzt im Next-Gen zu haben, die beide, glaube ich, wenig Fehler machen und dann aber halt auch ihren Content in ihrem Bereich bieten und du hast halt dann eine enorme Auswahl an Titeln. Und
wirst du wahrscheinlich, wenn sie weiter ihre Einkaufstouren so weiterfahren, wirst du wahrscheinlich sowieso nicht drum rumkommen, beide zu haben, wenn du alles Mögliche spielen willst.
Wenn es so weitergeht, ja.
Außer du hast gesagt, okay, ich mag pauschal keine Titel von Bethesda oder was weiß ich was, dann natürlich nicht.
Genau. Aber
mit so pauschal tue ich mir immer schwer. Ich meine, vielleicht mag ich den nächsten Naughty Dog-Titel ja auch, weil sie irgendwas Grundlegendes anders machen. Ja, weiß ich nicht.
Du hast doch den letzten noch gar nicht gespielt.
Ja, den werde ich aber auch nicht besonders schätzen, glaube ich.
So weniger Storytelling oder so, gell?
Die Storytelling ist bei denen nicht mein Problem. Mein Problem bei Naughty Dog bleibt immer noch das Gameplay, das ich einfach beschissen
finde. Also Last of Us 2, wir haben viel drüber gesprochen, da ist das Gameplay einfach geil.
Jetzt kommt erstmal Uncharted, der Kinofilm, dann raus. Dann.
Der ist doch schon draußen, Tax.
Ach, echt?
Ja. Das ist schon wieder aus.
Zu kaufen. Er ist zu kaufen. Aber wir schweifen ab, das heißt, abschließendes Urteil, du hast jetzt eine PS5, ja. Du kannst endlich die Titel auf PS5 zocken und es gibt nichts jetzt, wo du sagst, nein. Alter, jetzt mal kotzt es sich
an. Nee, das ist, doch das schön. Ist nicht so wie bei der PS4 Pro, wo es jedes Mal, wenn es ins Menü ging und
ja, und du auch wenn du den Controller nicht magst, das ist ja ein Riesenproblem, weil du ja damit einfach mit der Konsole verbunden bist.
Ich finde die Menüführung von Sony finde ich immer noch nicht gut, ja. Aber die kenne ich jetzt nach drei Generationen PlayStation auch. Das heißt, das ist mir auch schon wurscht, weil ich kenne sie
ja. Aber du hattest am Anfang wahrscheinlich auch das Thema mit, es hat sich ein bisschen geändert, wie komme ich ins Hauptmenü und solche Sachen.
Die Vorgängergenerationen zu kennen, hilft ja gar nichts.
Ja, sie haben ein paar Sachen schon geändert. Es ist von der Anmutung, es sieht ähnlich aus, verhält sich aber anders. Ja.
Hast du mal bei Miles Morales, ist es ziemlich gut integriert und bei Ratchet & Clank auch diese Kartenmechanik auch benutzt? Oder nee. Bist du gar nicht, du bist wahrscheinlich nicht so auf Trophies und so aus, ne?
Nee.
Oder mal in eine Szene reinspringen, direkt aus der Karte raus, da sind halt die Ladezeiten sind halt mega krass geil.
Ja, gut, die Ladezeiten sind sowieso allgemein haben sie relativ geil gelöst, muss ich sagen. Also
mit diesen Titeln halt, die wirklich darauf so optimiert sind.
Ja, die mit diesen optimierten SSDs, NVM, Schlag mich tot, PCI 3,
Döns,
hier scheiß die Wand an, ja. Also ich habe jetzt auch kein Problem mit dem relativ kleinen Speicherplatz, der eigentlich gar nicht so klein ist. Die Spiele sind halt so riesig.
Ja.
Aber ich meine, wenn du nicht drei Call of Duties gleichzeitig spielen willst, ne?
Ja, das geht bei mir auch. Ich lösche halt dann immer was, wo ich merke, ja cool, habe ich installiert vor 2 Monaten, zocke ich gar nicht, dann lösche ich es halt wieder, kann es ja wieder runterladen. Ich habe eh alles in der Cloud, Savegames sind in der Cloud. Es ist nicht so schlimm, wie man es denken könnte. Man muss sich halt früher überlegen, was man löscht. Wenn die Platte größer wäre, würde ich halt später irgendwann die Meldung bekommen, ich muss jetzt was löschen, weil sie voll ist.
Große Begeisterung. Sony hat ihre Datencenter anscheinend für Deutschland inzwischen komplett nach Azure umgezogen in die Microsoft Cloud. Inzwischen in beiden vergleichbare Downloadraten.
Der Download ist krass. Also bei mir ist der Download wahnsinnig krass. Ich habe da schon Videos auch gepostet.
Ja, also der regelt gerne mal ab, ne? Weil hier. Ich habe nicht nur die Hardware, ich habe auch noch Glasfaser bekommen. Ne? Ich kriege zwar theoretisch die 1000 Mbit durch, aber praktisch muss ich dafür mindestens 4 Downloads laufen lassen, damit nicht der Server mich abregelt.
Das ist interessant, weil ich ja bei einem Download habe ich ja so eine 100 MB pro Sekunde Rate. Ja? 90 bis 100 MB, ja, ich habe Video davon geschossen.
Ich habe teilweise ausprobiert hier, also ich komme jedes Mal, es kommt drauf an, zu welcher Tageszeit. Und es schwankt auch teilweise. Also ich glaube, das Beste, was ich auf der Xbox mal hatte, waren 800 Mbit. Und auf der PlayStation waren 750 Mbit. Also ich sag mal, Fehlermesstoleranz quasi, ja.
Ja.
Aber normalerweise, wenn ich beide gleichzeitig laufen habe, dann bin ich bei meinem Gigabit. Und dann sieht jeder mit 500 Mbit ungefähr. Und ich habe aber auch so, also zu Zeiten, wo ich sage, das müssten jetzt eigentlich Stoßzeiten sein. Wenn ich abends einen Download anschmeiße, dann ist der ziemlich zuverlässig bei 250 Mbit abgeregelt.
Okay, krass.
Und nicht von mir.
Ja, aber das kommt dann, glaube ich, immer ein bisschen auf den Provider an, wo man unterwegs ist. Weil grundsätzlich, ich glaube, das Sony Datencenter, das funktioniert jetzt. Also die Downloads da habe ich
nicht.
Die
regeln natürlich ab. Ich meine, die haben
auch nicht. Was sie auch gar nicht mehr haben. Christian, ist dir das auch aufgefallen, was sie gar nicht mehr haben, was uns ja oft total genervt hat, sind diese Wartungsarbeiten.
Das stimmt.
Das haben sie komplett anscheinend irgendwie, machen sie jetzt anders. Da war es ja oft so, wir wollten am Montag zusammen in Koop spielen, da kommt eine Meldung. Heute Abend ist das PSN down wegen Wartungsarbeiten.
Lange her, weil das war ja wirklich hinterwäldlerisch. Und
so. Ja, das hat man in der PS4-Zeit auch noch, ne? Aber das ist jetzt, das hat Ende PS4 hat es aber irgendwann nachgelassen.
Die sind halt in die Cloud jetzt umgezogen und haben jetzt quasi einen zweiten Computer, der das macht.
Ja, genau. Die haben wirklich, ich glaube wirklich, die haben da einen fetten Umzug irgendwie gemacht.
Haben sie ja auch angekündigt,
dass Ach, ist das, ist das so?
Kooperieren wollen, genau.
Naja, dann passt es ja. Ja, geil. Dann ist der Philipp ja brutal versorgt. Wo zockst du jetzt mehr, PS5 oder Evercade?
PS5. Zeitmäßig auf jeden Fall. Ich mache aber tatsächlich, die Evercade liegt im Moment auf meinem Nachttisch.
Naja.
Und ich mache die tatsächlich fast jeden Abend nochmal kurz an.
Ja, die ist cool, um mal auch reinzuschauen, oder? Einfach irgendwie kurz zur Nostalgie.
Nach zwei Minuten denke ich mir, nee, hey, das kannst du echt nicht spielen. Das geht echt nicht. Und dann machst du da aus und legst sie weg. Ja. Also das sind dann so Sachen wie Boogerman hier zum Beispiel. Ja. Oder auch ich meine, Earthworm Jim ist ja ein bekanntes Spiel, ne?
Ja, eben. Das war ja auch auf vielen anderen Plattformen portiert. Ja, so.
Mega Drive und
ja,
aber eben. Auch das ist, also nach heutigen. Damals, ich weiß, wie mich das damals geflasht hat, der blöde Earthworm.
Ja, das war halt fotorealistisch, ne? Das war wieder so Grafik, die halt einfach im Vergleich zu dem anderen Zeug hier, Centipede, was du geschickt hast, ist das halt fotorealistisch.
Ja, natürlich. Ja,
aber 15 Jahre dazwischen.
Ja, ist krass.
Aber inzwischen flasht dich das halt auch nicht mehr so, ne? Also ich meine, ja. Ne, aber man kann, das sind so Sachen, die kannst du zumindest noch spielen.
Cool. Ja, dann haben wir jetzt alle eine PS5. Wer hat eine Series X? Nur der Philipp, oder? Du hast keine, Christian.
Ich habe keine, nein.
Ja, Peter, da müssen wir nochmal nachziehen.
Nachzieht hier, ne?
Ja, ich werd auf jeden Fall nachziehen, einfach wegen Halo. Ich bin jetzt wegen der Serie hyped, ich muss jetzt Infinite spielen. Jetzt, ich habe jetzt erst wieder gemerkt.
Warte mal, dass dieser blöde Koop da ist.
Ich will kein Koop, ich will Singleplayer spielen.
Ah, Egoist.
Ich will die Story, ich finde die Story und die Lore geil bei Halo.
Macht aber so viel Spaß bei Halo.
Ach, Koop bin ich so verdorben. Du willst mit mir nicht Koop spielen. Gell, Christian?
Doch, ich will mit dir Koop spielen.
Ja, du schon, aber da haben wir unseren ganz eigenen Koop-Style. Also ja, das wird schwierig.
Du weißt, Halo zwingt dir seinen Style auf beim Spielen. Da kommst du gar nicht viel anders vorbei.
Aha.
Macht das Neue genauso.
Ja,
ja, außer Blödsinn-Gelaber nebenher, das ist natürlich,
kannst nicht. Nee, Blödsinn-Gelaber natürlich hauptsächlich und nebenher das Spiel. Das ist so der große Unterschied.
Ja, dann ist Halo vielleicht wirklich nicht so gut.
Ja, das passt jetzt total gut zu unserem Cast. Ja, Blödsinn-Gelaber nebenher.
Ja.
Hattet ihr jetzt für die letzten 2,5 Stunden schon wieder, hattet ihr jetzt das Blödsinn-Gelaber von uns nebenher? Geil, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Das war ja wieder sehr, sehr umfangreich heute und sehr divers. Ich denke, da war für jeden was dabei. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt auch Bock, sich eine Konsole zu kaufen. Sollte es eine Retro-Konsole sein oder halt irgendwie eine neue. Bei den neuen Problemen gibt es halt nicht zu kaufen. Ist halt immer noch faszinierend, ne, Philipp, dass du jetzt über so einen Stromanbieter-Deal bist du jetzt an eine PS5 gekommen. Es wäre immer noch super schwierig, einfach eine PS5 zu kaufen. Ich
habe einen Naughty-Hack gemacht. Also es gab wohl jetzt die letzte Zeit ein paar ganz gute Angebote auch. Also wo man es tatsächlich eine halbwegs faire Chance hatte. Aber scheißegal. Also du kannst immer noch nicht einfach in GameStop gehen und eine PS5 oder eine Series
Wahnsinn. X mitnehmen.
Da ist, also ich meine, bei Series X hast du noch eine Chance, weil Microsoft wohl alle paar Monate mal einen kleinen Drop einfach so in die Läden in die Regale stellen abliefert, aber Sony macht das ja gar nicht mehr.
Aber da habe ich auch schon, also da ist es aber auch so bei Microsoft, dann kommt wieder die Notification, man kann jetzt im Store, kann man eine bestellen. Ich bin da drauf und es ist schneller weg und ja, es geht, ist wieder ausverkauft. Genau, es ist einfach
krass. Wird wahrscheinlich gerade nicht besser, nachdem China immer noch weitestgehend im Corona-Lockdown ist.
Ich glaube wird sicher nicht besser. PS5 Pro oder so wird auch noch 3 bis 4 Jahre bestimmt dann dauern. Jetzt haben wir erstmal eine Weile unsere Standardkonsole, denke ich.
Es wurde ja mal orakelt, dass wir vielleicht nächstes Jahr schon die Pro-Variante bringen. Nee, da käme ich mir dann echt verarscht vor. Ja?
Wahrscheinlich vom technischen Design, aber nicht von der Produktion und Lieferkette. Also
dass sie schon dran arbeiten, gar keine Frage. Müssen sie ja.
Aber das ist auf jeden Fall faszinierend. Allerdings ist es ja jetzt sogar so, man bekommt ja mit auch das andere, wie Apple jetzt langsam Probleme, sie werden im Herbst Probleme bekommen, dass sie wirklich lieferfähig bleiben. Der ganzen Weltlage ist das aktuell halt schwierig und dann ist das auch das geringste Problem.
Ja.
Ob Konsolen kommen oder nicht. Außerdem haben wir jetzt jeder eine PS5.
Ja,
jeder für ein Spiel. Bitte?
Kaputt gehen darf sie nicht. Wir haben sie ja schon seit eineinhalb Jahren. Das kann ja sein, dass die...
Boah, Christian, das ist mein größtes Ding immer. Dass ich hatte die jetzt manchmal schon, zum Beispiel, ich hatte sie im Rest-Mode und dann war sie auf einmal einfach aus. Und dann ging sie nicht an. Also ich habe dann den Controller gedrückt, die ging nicht an. Dann musste ich sie vom Strom trennen, wieder anstecken. Dann hat sich die halt irgendwie aufgehängt, aber ich musste sie wirklich vom Netz kurz trennen und wieder anstecken. Und dann,
das ist voll gerade gut, Peter.
Und dann ist sie aber einfach hochgefahren und es war nie mehr ein Problem. Das ist schon wieder Monate her. Aber da denke ich mir immer, wenn die jetzt hin ist, dann wird es jetzt
schwierig. Verkauf sie lieber.
Wenn sie hin ist, wird es schwierig, dass man, ja, ich will, dann kriegst du halt keinen mehr. Dann muss ich meine PS4 Pro wieder anstecken.
Repariert Sony?
Ja, aber das ist halt dann die Frage. Also Sony hat, glaube ich, nur Partner in Deutschland und wenn dann auch nur wenige, mehr so im Ausland. Ich weiß nicht, das ist immer ein Riesengeschiss mit Sony dann.
Und wenn sie Ersatzteil braucht, das einfach nicht da ist.
Genau, ne? Oder halt ein Austauschgerät.
Das Mainboard im Arsch. Ja, vergiss es.
Ja, klar.
Ja, okay, ich wollte eigentlich schon den Abbinder machen. Jetzt sind wir schon wieder in den Konsolentratsch. Dann binden wir noch weiter ab. Ja, ich habe eigentlich nur gesagt, viele, viele, viele Themen. Return to Monkey Island bewegt uns. Der Tax hat ein Spiel durch. Immer wieder erfreulich. der Christian hat mal zwischen den ganzen Content dann mit The Sadness mal wieder so richtig bloody Zeug geschaut. Doch auch mal schön.
Total.
Und wir wissen alle, dass The Batman halt... Ja, doch, vielleicht nicht so geil ist.
Der Peter kann wieder graden gehen.
Ich kann bald bei der Grading-Geschichten erzählen. Geil, oder? Da freut sich doch jeder drauf, seid ehrlich. Ja, und Halo ist für mich ein Geheimtipp bei Sky oder sonst wo. Müsst ihr schauen. Echt eine geile Sci-Fi-Serie. Jo, in diesem Sinne,
ganz gut.
Das war's. Das war's für diese Zone. Wir kommen wieder. Letzter Freitag im Monat Mai. Ich weiß gerade nicht, welcher das ist, aber das findet ihr selber raus. Und vielen Dank fürs Hören. Gebt uns Feedback, gebt uns Ideen. Wir freuen uns über alles, was von euch an Input kommt. Und ja, bis Ende Mai. Gute Zeit.
Ja, 27. Mai sehe ich gerade.
27.
Ein Tag, Vatertag. Also perfekt, wenn ihr ausgeschlafen, braun gebrannt mit Sonnenbrand, denkt, ihr wollt Freitag ausklingen lassen.
Eben.
Man weiß es nicht, was man am Freitag machen soll. Gibt es nur eine Option.
Ausrichter mit der Geekzone. Super. Ja.
Kommt mal live rein hier und hier gibt es immer den einen oder anderen auch im Chat, der auf jeden Fall einen netten Side-Talk mit euch haben möchte, neben unserem Gelaber. Und
dann könnt ihr eh nach
cool.
nur auf die Party gehen oder so, ist ja eh.
Eben. Perfektes Vorglühprogramm. Und ansonsten freuen wir uns auch natürlich über jeden, der uns dann am Montag und die Woche drauf und sonst wann im Podcatcher hört. Macht es gut, schöne Zeit und ihr hört uns. Ciao, ciao. Und die anderen sagen nicht tschüss.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Ich hab's auch.